meine Damen und Herren, hier ist der Stahlwerk Doppelpass. Wir melden uns wie immer aus dem Airport Hilton in München und haben jede Menge zu besprechen. Es ist Länderspielpause, die Bundesliga pausiert, aber natürlich hat der Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft gestern in Berlin gegen die Türkei, die Heimniederlage 2:3, viel Diskussionsstoff ergeben. Es ist die erste Niederlage unter Julian Nagelsmann. Er ist mit einem Sieg gestartet, dann gab es ein Unentschieden, jetzt eine Niederlage. Was funktioniert noch nicht bei der deutschen Mannschaft? Das besprechen wir natürlich auch mit unserem Chefreporter Kerry Hau, der in Berlin ist und uns noch mal ein bisschen Eindrücke aus dem Olympiastadion liefern wird. Aber natürlich sprechen wir in dieser Sendung auch über einen Verein aus Berlin, nämlich über Union. Dort ist eine Ära zu Ende gegangen, nämlich die Ära Urs Fischer. Die Niederlagenserie war einfach zu lange und jetzt hat man sich getrennt. Einvernehmlich getrennt mit gutem Stil. Aber wie geht's weiter? Wer wird dort neuer Cheftrainer? Momentan übergangsmäßig 23 Trainer mit seiner Assistentin. Auch das wollen wir besprechen. Warum gibt es eigentlich so wenig weibliche Trainer in der Fußball-Bundesliga? Wenig, sage ich. Keine gibt es bisher. Wird sich das möglicherweise ändern? Und wir schauen ganz nach oben in der Tabelle. Union ist letzter. Und ganz oben ist Bayer 04 Leverkusen. Die sind unglaublich attraktiv in dieser Saison, spielen tollen Fußball, schießen Tore um Tore und sind stabil. Sind sie meisterreif? Was hat Xabi Alonso mit dieser Mannschaft gemacht? Auch das besprechen wir heute. Und ich freue mich sehr über einen Mann, der in Kürze Rekordschiedsrichter sein wird in der Fußball-Bundesliga, dann die meisten Einsätze haben wird. Er ist ehemaliger Weltschiedsrichter, einer der richtig Guten seiner Zunft. Hier ist Dr. Felix Brüch. Schönen guten Morgen. Hallo von Adel und Band ist natürlich auch am Start heute. Felix, grüße dich. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Morgen. Und wenn wir schon mal so eine Koryphäe da haben, wollen wir eine Szene aus dem gestrigen Spiel natürlich gucken. Der Siegtreffer der Türkei durch einen Elfmeter, Handelfmeter. Und jetzt deine Einschätzung. Ist das ein gerechtfertigter Elfmeter gewesen, ja oder nein?
Ja, äußerst undankbar und strittig für den Schiedsrichter. Es ist das Dilemma dieses Handspiels, nicht nur in der Bundesliga, sondern im gesamten Fußball. Weil der Ball ist ja an der Hand. Irgendwas muss er jetzt entscheiden. International haben wir oft über solche Szenen gesprochen, über UEFA-Lehrgängen, und da war die Tendenz schon eher, dass man sowas gibt. Ja, die Auslegung ist da einfach strenger. In der Bundesliga rudern wir gerade so ein bisschen zurück. Aha. Aber
Guck mal auf das Standbild. Also was bei uns so, das war was, worüber wir gesprochen haben. Er guckt nicht zum Ball, und ist es eine natürliche Handbewegung oder Armbewegung, ja oder nein? Hättest du den gegeben?
Ja, also wie gesagt, in der Bundesliga kann man da zurückrudern. International hätte ich ihn wahrscheinlich auch gegeben. Dass er zum Ball guckt oder nicht, das zählt nicht, weil er weiß ja, wo der Ball ist. Also das Argument, das kann man entkräften, aber es ist sehr natürlich.
Aber ist es nicht auch komisch, wenn man sagt, international ist es so und national ist es so, Fußball ist doch Fußball?
Ja, genau, aber gerade in Südeuropa, also in Italien, Spanien, Frankreich, auch Türkei, Griechenland, wird einfach Handspiel anders ausgelegt. Da ist die Macht des Bildes einfach viel stärker als bei uns, wo wir jetzt auch schon langsam auch wieder, Gott sei Dank, auch in diesen Bewegungsablauf reingehen. Und die UEFA muss ja Entscheidungen treffen für die gesamte Champions League und für ganz Europa. Und da haben wir uns dann immer damals entschieden, dass wir eher auf Hand gehen. Es ist gerade eine Tendenz, dass es wieder zurückgeht, aber die Entscheidung ist wirklich knifflig. Und also ich kann den Schiri verstehen, auch wenn ich natürlich als Deutscher sage, es war sehr hart und sehr undankbar.
Wir sprechen gleich weiter natürlich über dieses Spiel. Du hast auch sehr interessante Szenen mitgebracht, Kommunikation mit dem VAR. Wir kriegen da so ein bisschen einen Eindruck in den Funkverkehr, freuen uns sehr drauf. Schön, dass du da bist. Dr. Felix Brüch ist heute unser Gast. Und das sind unsere weiteren Gäste hier in der Runde. Ich freue mich sehr über ein echtes Original. Hier ist Rainer Kallmund. Außerdem die Fernsehexpertin, Ex-Spielerin, jetzt Trainerin U20 bei der Eintracht, bei den Frauen, Julia Simic. Von der ARD, Fußballkommentator Tom Bartels, morgen Tom. Von Magenta und Sky ist Cedric Pick zu uns gekommen. Grüß dich, Cedric. Und natürlich wie immer hier am Start unser Ihr Stefan Effenberg. Ja, das tut ihm immer gut. Und natürlich beschäftigen wir uns zu Beginn dieser Sendung mit der Nationalmannschaft. Und das macht auch meine Kollegin Katharina Kleinfeld mit der Frage der Woche. Schönen guten Morgen, Katharina Kleinfeld, hallo.
Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Natürlich wollen wir da ein bisschen mit Ihnen diskutieren. Nicht nur hier in der Runde, sondern Ihre Meinung ist ja auch immer bei uns gefragt. Wir kümmern uns um Julian Nagelsmann. Also Spiel Nummer 3 unter ihm, die Heimpremiere in Berlin im Olympiastadion. Am Ende war es aber eine türkische Partynacht. Wir alle wissen, wie es ausgegangen ist. Und wir haben gerade schon gehört, wie die Tendenz aussah. Das heißt, einmal ein Sieg, einmal ein Unentschieden und jetzt eben eine Niederlage. Außerdem dazu experimentierfreudig. Ja, das war vorher angekündigt worden, aber haben wir alle nicht schlecht geguckt. Ne? Kai Havertz als Offensivspieler auf der linken Außenverteidigerposition. Und die Gegentore, die waren auch im Vorfeld ein großes Thema. Wollte er daran arbeiten, der Bundestrainer, das auch ein bisschen in den Griff kriegen. Aber es bleibt ein Dauerthema. In diesen 3 Spielen unter ihm 6 Gegentore. Insgesamt die deutsche Nationalmannschaft seit März, seit dem Sieg gegen Peru übrigens auch nicht mehr gegentorlos geblieben. Also unsere Frage an Sie, um eben mitzudiskutieren, lautet deshalb, kann Julian Nagelsmann die Probleme noch rechtzeitig vor der Heim-EM lösen? Ihre Antwortmöglichkeiten einmal ja, Sie haben Vertrauen in ihn. Deutschland wird bei der Heim-EM eine gute Rolle spielen oder nein, die Probleme sind so nicht einfach zu beheben. Rufen Sie durch unter der 01379 011 011 am Dopafon oder machen Sie mit auf sport1.de.
Also uns interessiert, wie optimistisch bleiben Sie trotz dieser Niederlage gegen die Türkei? Und wir wollen uns das anschauen. 7 Monate vor der Europameisterschaft ist noch jede Menge Arbeit.
Furios gestartet. Und wie vom Bundestrainer prophezeit, Havertz als ganz spezieller Linksverteidiger. Doch statt mehr Schwung bedeutete die Führung mehr Schlendrian. Sané pennte beim Ausgleich der Türken durch Kadıoğlu. Und beim 1:2 stimmte die komplette Zuordnung nicht. So schön Yildiz Abschluss auch war. Die simple Erkenntnis daraus, die deutsche Nationalmannschaft muss sich in Demut üben. Denn das Ziel, endlich stabiler zu verteidigen, ist nicht erreicht worden. Die Vorbereitung auf dieses Länderspiel mag ja ausgesprochen spaßig gewesen sein. Doch nach 20 Spielminuten war dann Schluss mit lustig. Folglich war die so erfolgreiche USA-Reise nur scheinbar wegweisend. Julian Nagelsmann ist immer noch am Experimentieren. Klar, er hat einen Plan, aber braucht er vielleicht einen anderen? Die unwitzige Schlusspointe des Türkei-Spiels jedenfalls war, dass nach Füllkrugs Ausgleich zum 2:2 ausgerechnet der Aushilfslinksverteidiger den Handelfmeter verursachte, der die Niederlage besiegelte. Was für ein niederschmetternder Dämpfer für das zarte Pflänzchen Aufbruchstimmung vor der Heimeuropameisterschaft. Und die dringliche Frage, die sich auch Bundestrainer Nagelsmann stellen wird, lautet: Warum kriegt die Nationalelf ihre Defensivschwäche nicht in den Griff?
Ja, da bist gleich du gefordert, Stefan. Warum kriegen Sie die defensiven Probleme nicht in den Griff?
Ja, ich bin direkt gefordert. Ich fange mal an. Am Anfang der Sendung habt ihr diskutiert wegen dem Handspiel national, international. Du hast gesagt, Fußball ist doch Fußball. Das sind schon mal 3 €.
Du bist doch sowas von ein gemeiner Kerl. Aber du hast recht, oder?
Jetzt zurück zu der Frage.
Ja.
Das ist eine große Baustelle. Also nicht erst seit dem Spiel gestern gegen die Türkei, sondern schon die letzten Jahre mehr oder weniger. Es gibt Abstimmungsprobleme, wo wir nachher noch drauf eingehen, vor allem bei den Gegentoren von den Türken. Das erste und das zweite werden wir dann noch im Detail erläutern. Aber ich glaube, dass insgesamt diese Abstände dann auch nicht passen. Also zwischen Abwehr, Mittelfeld, Mittelfeld, Sturm. Die Abstände sind zu groß, dadurch bekommen sie keinen Zugriff, kommen nicht in die Zweikämpfe rein. Und vielleicht ist es aber auch so, dass eine gewisse Qualität dann fehlt.
Hat das was mit der Taktik zu tun aus deiner Sicht, Tom, die zum Beispiel Julian Nagelsmann gestern gewählt hat?
Können wir vielleicht nachher darauf eingehen. Ich glaube, das Grundproblem hat Nagelsmann hier, es hat ihn ja offensichtlich richtig geärgert und gestört, war Leidenschaft, war fehlende Emotion. Irgendwie wurde der Haken schon wieder nach dem 1:0 gemacht und man fragt sich, mit welcher Berechtigung. dass die Mannschaft jetzt erstmal über Monate nachweisen muss, dass sie auf einem Level spielen kann. Das wollen wir alle sehen. Das muss sich die Mannschaft auch selbst beweisen. Deswegen verstehe ich das nicht, dass man nach dem 1-0 fast aufgehört hat. Also gegen die Türkei kann man, glaube ich, von der deutschen Mannschaft schon erwarten, die ja auch nicht in der Top-Besetzung gespielt hat, dass man dominanter spielt. Und das war gestern nach dem 1-0 nicht mehr zu sehen. Und dann kommen irgendwann natürlich auch die Qualitäten der Türken raus. Und das hat sich dann bitter in den beiden Gegentoren gezeigt.
Hast du eine Erklärung, Julia, dafür, dass man nach 20 Minuten so ein bisschen den Modus verändert hat?
Ja, der Modus ist ja in dem Sinn gleich geblieben, dass man, ich hätte mir gewünscht, dass sie den Modus mal verändern, dass sie in diesem Spiel, was sie gut begonnen haben, diese ersten 10, 15 Minuten, wo sie ja unheimlich viele Lücken, unheimlich viele Räume bei den Türken auch gefunden haben, dann halt nicht mehr gefunden haben und dass man dann auch mal was verändert, dass man dann sagt, okay, man hat viele fußballerisch starke Spieler, gerade in den hinteren Reihen in der Mannschaft, aber dass man dann auch mal wieder sagt, okay, jetzt hat es 3 oder 4 Mal nicht geklappt, jetzt schlagen wir halt auch mal wieder den Ball nach vorne, haben mit Füßflug einen Zielspieler, haben dann aber auch Spieler drumherum, die zweiten, dritten Bälle einsammeln können und dass man auch wieder diese Leichtigkeit nach vorne entfalten kann, wenn es eben einfach mal nicht mehr funktioniert durchgängig.
Kalli, ist es eine Frage so dieser Emotionalität oder ist es auch eine Qualitätsfrage aus deiner Sicht?
Beides, immer nur beides muss man sagen. Qualität und auch die Emotionen. Ich meine, wenn ich in Berlin spiele, weiß ich, wie viele Berliner da leben. Es ist ungefähr 200.000, 300.000
mit türkischen Wurzeln, ja?
Waren in Berlin. Das muss man sich mal vorstellen, die da auch ihre Mannschaft unterstützen wollten. Das war ja eigentlich ideal, wir fingen gut an, nicht nur 1-0, ein 2-0 wäre durchaus möglich gewesen. Dann kommen wir wieder zu der taktischen, mannschaftlichen Disziplin. Und ich habe gerade in der letzten Woche mit meinem Podcast Tobi Holtkamp und Matze Knob, wer ist der Spieler der Woche? Und ich denke, der Marsch, normal ist oder immer der Kane oder der Musiala oder von Bayer Leverkusen. Florian Wirtz oder Grimaldo, da sage ich, Mensch, den habe ich jetzt häufig kritisiert, der sagt, nee, den nehme ich in dieser Woche zum Spieler der Woche, weil er wirklich hervorragend gespielt hat, auch bei Bayern München. Er ist mit individuell an dem Tor schuld, das trifft auch andere zu. Da sage ich, Junge, besser musst du Wecker klingeln, der steht da frei, das muss ich, ist doch ganz einfach. Da machst du einen Jurenspieler zu Sau.
Der Wecker geklingelt bei Ihnen zu Hause. Kalli macht uns alle wach.
Ja, nee, aber das ist doch, ich sag doch das gerade bewusst, weil mich der Spieler in der ganzen letzten Woche überzeugt hat. Da musst du doch sagen, Junge, was denkst du dir dabei?
Ja, aber liegt es vielleicht auch daran, dass man ihm Aufgaben gibt, die er vielleicht gar nicht so idealtypisch erledigen kann, Leroy Sané?
Nee. Das glaube ich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass es eine Qualitätsfrage ist. Jeder einzelne Spieler hat die Qualität, auf höchstem Niveau zu performen, auch bei der Heim-EM nächstes Jahr. Es ist tatsächlich die von Julian Nagelsmann angesprochene fehlende Emotionalität. Und fehlende Emotionalität ist auch immer fehlende Seriosität und Ernsthaftigkeit bei der Sache. Und wenn man die von Minute 1 bis 90 durchzieht, dann brennt da auch nichts an. Aber eben das ist nicht passiert. Nach 20 Minuten ging man so ein bisschen runter. Von der Intensität des Spiels, jeder hat es vielleicht dann doch nur noch mit 80-90% gemacht und das reicht nicht. Aber das jetzt als Warnschuss zu bekommen, ist vielleicht ja gar nicht so verkehrt.
Aber ist das ein Warnschuss, Stefan, oder ist die Euphorie, die man sich vielleicht auch so ein bisschen herbeigeredet hat, herbeifantasiert hat, nicht jetzt einfach schon wieder weg?
Ich habe gestern das Spiel gesehen. Nach dem Spiel habe ich den Fernseher ausgemacht und bin direkt eingeschlafen. Früher hatte ich...
Aber nicht während des Spiels,
ja? Okay, immerhin. Früher hat mich das mehr beschäftigt. Und mittlerweile müssen wir einfach uns damit abfinden, dass die deutsche Mannschaft, und das ist ja nicht erst seit gestern, auch die Länderspiele unter Nagelsmann, die ersten zwei gegen Amerika oder gegen Mexiko. Wir haben sie zum bisschen zu gut geredet. Das war in Ordnung, es war okay, das war eine okay Leistung. Und gestern sehe ich das gar nicht so als Rückschlag, weil ich habe auch nicht mehr erwartet. Es ist einfach so, dass die deutsche Mannschaft, wenn sie gegen die Türken...
Du erwartest nicht, dass sie zu Hause gegen die Türkei gewinnen?
Ja, Entschuldigung, also die Türken sind ja nicht schlecht. Die haben gestern 8 Leute gewechselt zum letzten Spiel bei der EM-Quali. Das darf man mal nicht vergessen. Ich will jetzt nicht von B11 sprechen, weil sie nach wie vor ein hohes Potenzial haben. Aber sie sind nicht schlechter als wir. Und auch die Österreicher, gegen die wir am Dienstag spielen, sind nicht schlechter als wir. Sie haben alle aufgeholt und wir sind in der Entwicklung vielleicht ein bisschen stehen geblieben. Und das ist der Grund dafür, dass wir uns eben gegen die Türken und wahrscheinlich auch am Dienstag gegen die Österreicher enorm schwer tun.
Ist das so, dass wir in der Beurteilung der Nationalmannschaft eigentlich eher zu positiv sind, so wie Stefan das gesagt hat, oder zu positiv waren?
Ja, finde ich schon. Die letzten anderthalb Jahre hat die deutsche Mannschaft mehr Spiele verloren als gewonnen. Das ist die Realität. Mhm. Und Demut kam eben in dem Beitrag vor. Die würde, glaube ich, der deutschen Mannschaft sehr gut tun. Man hat wirklich immer das Gefühl, es gelingt irgendwas, dann wird zurückgefahren. Und das reicht nicht. Und das hat sie bei der WM gesehen und das hat sie jetzt in dem Spiel gestern wieder gesehen. Das reicht nur, wenn sie 100% durchspielen. Dann ist das eine gute Mannschaft. Ich glaube, da sind sich alle einig. Aber sie machen es so selten. Mhm. So Leute wie Sané, das sind Weltklasse-Fußballer, aber die müssen es 90 Minuten zeigen. Nicht nur bei Bayern, in jedem Spiel. Und wenn sie das nicht machen, dann werden sie auch in Österreich nicht gewinnen können. Obwohl die deutsche Mannschaft von den Namen besser ist als Österreich. Ganz klar. Mhm. Aber das ist ja das, was mir fehlt. Und das verstehe ich nicht. Das ist wirklich, und ich glaube auch Nagelsmann, der ja durchgreift, wie wir sehen, danach Leistung aufstellt, der wird verzweifelt so ein bisschen dran gerade.
Ja. Aber die Namen ist ja das eine. Die Mannschaft, der Zusammenhalt ist das andere. Und wenn wir das Spiel gestern nochmal, wie die Türken gejubelt haben nach jedem Tor. Also da hast du ja gedacht, die haben was Großes gewonnen. Das war irgendein Finale, was gespielt wurde. Da siehst du, dass die das Leben als Team, die ganze Ersatzbank kommt auf den Platz. Also das ist eine andere Darstellung als die deutsche Nationalmannschaft. Das
trotzdem,
ist so.
Trotzdem. So war es bei der WM auch, bei Marokko, bei Argentinien, bei vielen Mannschaften. Aber man muss trotzdem fairerweise sagen, bei Spanien ist es so auch nie gewesen. Ja? Deswegen, man darf es wahrscheinlich auch nicht zu populistisch sehen. Aber es ist ein Grund und das ist diese fehlende Emotionalität. Ja?
Aber trotzdem, ich finde es so hochinteressant, wenn wir eigentlich feststellen, wir reden uns oder ja, das ist ein bisschen zu schön, wir gucken zu positiv drauf. Gestern hat Julian Nagelsmann in der Pressekonferenz einen ganz anderen Eindruck wiedergegeben. Er sieht eigentlich zu viele negative Äußerungen.
Ich finde, wir können jetzt wieder anfangen, alles schwarz zu malen und alles schlecht zu sehen. Das ist, können wir machen. Da werden wir auch nicht weiterkommen als Fußballnation. Sondern müssen schon versuchen, natürlich klar zu analysieren. Ich glaube, das habe ich gemacht, wenn ihr mir gut zugehört habt. Wir müssen aber auch uns bewusst sein, dass wir heute wieder 800-prozentige Chancen hatten. Und ich wiederhole mich, wenn wir, glaube ich, in den ersten 12 Minuten die 200-prozentigen, die wir neben dem Tor noch hatten, nutzen, dann geht das Spiel ganz sicher anders aus. Das ist für mich eher ein Entwicklungsschritt, dass wir das mit der letzten Konsequenz machen, um die Spiele früher zuzumachen, anstatt einen Spalt zu lassen, wo ein Gegner nochmal durchgehen kann, mit einer guten Emotion. Aber ich bin weit davon weg, jetzt alles negativ zu sehen. Euch obliegt es, ist eure freie Entscheidung, aber sinnvoll ist es nicht, wenn wir alles schwarz malen, weil davon werden wir nicht besser.
Ja, also ich bin da komplett bei Julian Nagelsmann, weil die Frage ist ja immer, kannst du es nicht besser oder machst du es gerade nicht besser? Und die Hoffnung für die EM sollte ja geben, dass wir es nicht besser machen, aber wir könnten. So, und jetzt ist ja seine Aufgabe, aus diesem Konstrukt von individuell Weltklasse-Spielern eine Mannschaft zu formen, die es dann auch besser macht. Weil das Können, wie gesagt, ist ja da. Ansonsten hätte man ein Problem. Und da muss man einfach dem Bundestrainer vertrauen, dass er das bis Mitte nächsten Jahres hinbekommt.
Aber wenn wir die letzten Turniere sehen, wenn wir die letzten Länderspiele sehen, du hast es ja gesagt, wie lange das her ist, dass die deutsche Mannschaft Spiele gewonnen hat, wie wenige sie gewinnen eigentlich im Vergleich in der Gesamtbilanz, dann ist ja die Frage, ob du recht hast mit deiner Beobachtung, wir können es. Das ist, wie hast du den Nagelsmann gesehen? Ich glaube, du bist nicht ganz so auf seiner Seite.
Also wenn du sagst, bei der PK von Nagelsmann gibst du ihm zu 100% recht, dann muss ich sagen, dann erklär mir mal, wo die 800-prozentigen Torchancen waren. Die habe ich jetzt nicht so gesehen. Also da waren ein, zwei dabei.
Es geht ja nicht darum, dass das Spiel nicht sehr fehlerhaft war.
Und wenn er in der PK, dann sollte man auch nicht vergessen, dass die Türken sehr wohl auch die Möglichkeit, also eigentlich hätte das Spiel 5-4 ausgehen müssen, nach den Torchancen zu rechnen. Dann malen wir ja auch nicht alle schwarz. Also wir reden ja nur darüber oder geben unsere Expertise ab über das, was dort passiert auf dem Platz. Und dementsprechend schätzen wir das ja ein. Das tust du, das ist dein Job, das ist mein Job, das ist unser aller Job. Und wenn ein Trainer in der PK sagt, wir haben 1-0 geführt, natürlich muss Sané das zweite machen. Mit dem Superpass von Kimmich, wo er blank steht vor dem Torwart, hat andere Optionen gehabt, hat er aber nicht gemacht. Das solltest du aber als Trainer in einer PK nach dem Spiel nicht sagen. Hätten wir das gemacht und wäre das passiert, dann wären wir als Gewinner vom Platz gegangen. Nein, seid ihr nicht. Ihr habt das Spiel 3-2 verloren und in meinen Augen auch verdient verloren. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Deswegen sind die Worte von Nagelsmann so für mich nicht 100% nachvollziehbar.
Ich glaube, ergänzend dazu, sorry. ich finde den Ansatz von Julian Nagelsmann ja erstmal aber auch richtig, dass er sagt, er haut da jetzt nicht voll drauf. Dafür sind wir irgendwie da. Oder dass wir kritisch draufschauen. Das sind dann die Experten und die negativen Äußerungen können nicht von ihm kommen. Gerade nicht in der Phase. Jetzt aktuell gilt es, diese Mannschaft aufzubauen. Diese Mannschaft strotzt ganz sicher nicht vor Selbstbewusstsein. Das weiß man seit einer Weile. Und die Mannschaft, der muss man diesen Glauben implementieren. Mit Basics, mit wenig Experimenten aus meiner Sicht, mit Dingen, die funktionieren, die schnell funktionieren. Und ich glaube auch nicht, dass Defensivverhalten nur Kopfsache ist und nur Seriosität verlangt, sondern ich finde, es auch eine Typfrage. Also ich glaube, Leroy Sané wird sich nicht anfreunden können, auf der Schiene rechts zu spielen und viele Wege in den eigenen 16er zu machen. Bei Kai Havertz war die Rolle, glaube ich, noch mal ein bisschen anders, war ein bisschen asymmetrisch vielleicht aufgeteilt. Aber ich glaube, man muss schon die richtigen Spieler auf den richtigen Positionen finden und dann kommt auch die Emotionalität. Dann kommt dieser Glaube, dann macht es ja auch mehr Spaß. Wenn du immer hinten links hättest spielen müssen, hätte es dir vielleicht auch nicht Spaß gemacht. Ja. Aber wenn du auf der richtigen Position, auf dem Platz dich wiederfindest, da macht es automatisch
Spaß. Aber er hat ja was ganz Entscheidendes Negatives gesagt. Mir hat die Emotionalität bei den Spielern gefehlt. Das ist ja negativ.
Das wollte ich gerade sagen.
Und wenn du das nicht an den Tag legst, in so einem Länderspiel, in Berlin, wo das Finale stattfindet gegen die Türken, dann tut's mir
72.000 Zuschauer. Ich meine, also wenn du da nicht, selbst wenn du Linksverteidiger spielen musst als Stefan Effenberg, wenn du da nicht emotional bist, dann verstehe ich es auch nicht mehr.
Flo, und davon ist Julian Nagelsmann selbst enttäuscht. Das war eben im Interview gestern bei euch anzumerken, aber dass er die Mannschaft jetzt schützt, weil natürlich klar ist, was sich da wieder zusammenbraut, das braucht man jetzt nicht schon wieder. Und er hat ja letztlich im Ansatz auch recht. Man darf jetzt nicht, es gab genug gute Ansätze auch in dem Spiel. Es gab auch Leute, die gut gespielt haben für mich. Florian Wirtz hat für mich zum Beispiel gut gespielt. Nicht nur, weil er das Tor vorbereitet, aber es gibt auch andere, die das gut gemacht haben. Und das ist jetzt sein Ziel, dass er die Leute wieder aufbaut.
Aber ich würde diese Aussage in der Pressekonferenz besser verstehen, wenn sie 3-1 gewinnen und wir suchen das Haar in der Suppe und reden über das Gegentor oder über die zwei Chancen. Aber sie haben halt zu Hause verloren. Dass da auch negative Fragen mal kommen und kritische Fragen in der Pressekonferenz, halte ich für relativ normal. Aber wir gucken mal rein, weil defensive Stabilität war das große Thema vorher. Und wenn du dann 3 Tore kriegst, dann muss man ja einfach konstatieren, dann war das offensichtlich zumindest nicht optimal umgesetzt. Stefan, wir haben ein Standbild, mit dem wir mal anfangen, vor dem 1:1 der türkischen Mannschaft. Und jetzt geht es uns und dir, glaube ich, darum zu erklären, wo und wie sind wir gestaffelt, wo stehen unsere Sechser und was ist die Fehlerkette? Bitte.
Genau, wir sehen ja jetzt die rechte Seite der Deutschen. Also hier schon mal die Frage, warum steht Kimmich vorne rechts in der vordersten Linie, weil du weißt ja, dass die Türken gleich den langen Ball spielen. Warum steht er auf der Position? Mhm. Das ist übrigens die Position eigentlich von Sané. Da müsste eigentlich Sané sein. Jetzt kommen wir gleich, wenn das Bild läuft, bitte noch nicht, ins Mittelfeld, wo dann Henrich steht. Der steht auf der Position von Kimmich. Also das ist schon mal komplett verkehrt. Und Sané spielt auf der Position von Henrichs. Also ist ja schon bei der Grundordnung was komplett falsch. Nämlich Position. Kimmich vorne, wo Sané sein muss. Henrichs auf der von Kimmich. Und Sané auf der rechten Verteidigerposition. Das kann nicht sein bei der Spieleröffnung von den Türken.
Und Stefan, ehrlicherweise, jeder sieht ja, jetzt kommt gleich der lange Ball, ne?
Genau.
Jetzt. Kimmichs Gegenspieler steht im Prinzip rechts von ihm. Ja, auf den hat er meistens geschaut. Deswegen steht er jetzt gar nicht so falsch. Aber ich finde, dass Henrichs da komplett unnötig rausrückt.
Aber also muss klar, er ja, weil Kimmich da vorne steht.
Er muss gar nicht rausrücken. Das hat übrigens auch Nagelsmann gestern noch gesagt. Laufen. Er muss aber gar nicht vorgehen.
Also ich widerspreche dir selten. Alles. Aber
lass uns das angucken.
Und ich mag dich auch sehr.
Guck mal, jetzt halten sie schon Händchen, die beiden hier. Ist das schön.
Aber lass mal laufen. Lass mal laufen.
Hast du gesehen? Ja, aber guck doch mal, wo Benjamin Henrichs steht. Der spielt rechts auf der Seite. Also tut mir leid.
Er rückt zu hoch, das ist klar.
Er rückt vor auf den Mann. Eigentlich muss er für mich den Mann von Sané aufnehmen. Aber das ist ja nur meine bescheidene Meinung.
Genau. Und dann müsste Sané in der Position von Kimmich sein und Kimmich im Mittelfeld.
Aber er zeigt ihm, wie alle sollen nach rechts gehen.
Ob du das verhindert hättest, das ist eine andere Geschichte. Darüber können wir auch gerne diskutieren. Aber die Grundordnung passt nicht.
Und da fängt das passt schon nicht mit an. Und wir müssen ja vielleicht auch generell mal darüber reden, warum Kimmich die ganze Zeit auf der 6 spielt. Ich glaube, da sind wir uns vielleicht nicht komplett einig, aber das wirft schon Fragezeichen auf, warum er nicht den Verteidiger spielt, wo wir ihn vielleicht dann tendenziell eher sehen, sondern auf der 6, wo er das Spiel langsamer macht.
Das ist ja die Antwort, die ja Julian Nagelsmann ja schon gegeben hat.
Er hat es ja vorher schon gesagt, das ist ein Mittelfeldspieler und so sieht er ihn auch. Wie hast du das gesehen bei dieser Szene? Bist du da bei Tom oder bei Stefan?
Ich bin da unabhängig davon.
Du musst ja auswählen, mit wem du dich anlegst.
Ich überlege noch. Aber unabhängig davon, wer wo steht, gilt es in dem Moment, folgende Jobs zu erledigen. Einmal, wenn kein Druck auf den Ball ist, gilt es zu fallen als Kette. und nicht einen komplett auf der, ist ja nicht mal ganz außen, ist ja so auf einer Halbspur, komplett frei zu laufen zu lassen in den Raum, wo er direkt mit dem ersten Kontakt torgefährlich wird, halte ich erstmal für sehr bedenklich. Vorne, dass kein Spieler ist, vielleicht auch die Marschroute Abwehrpressing, sich weit nach hinten fallen zu lassen. Dann muss allerdings auch die Kette 5 bis 8 Meter weiter hinten stehen, weil diese Räume mit dem freien Fuß, er steht ja schon noch weiter, als der Mittelkreis überhaupt zu Ende war, schon fast an der deutschen Hälfte. Mit einem freien Fuß einen Ball darüber zu chippen, das würden wir irgendwie auch noch schaffen. Und dass der gut getimt ist, ja. Mit einem Lauf, mit einem Stürmer, der den ersten Kontakt diagonal nach vorne nehmen kann, mitnehmen kann, ist natürlich jetzt erstmal individualtaktisch. Ja. Ein ganz grober Fehler von 1 bis 2 Spielern, die einfach ihren Job in dem Moment nicht erledigen. Wer wo am Ende steht, darüber lässt sich sicher auch nochmal diskutieren.
Bist du da dabei bei den taktischen
Auseinandersetzungen? Ja, ich höre da gerne zu. Ich sage, ich komme ja aus der Jugend. Ich war auch mal Jugendauswahltrainer. Da hieß es, wenn wir im Ballbesitz sind, denken wir alle offensiv. Und wenn wir nicht im Ball besitzen, denken alle 10 mit unterschiedlichen Aufgaben ihre Defensivaufgaben. Und die haben zu erfüllen. Hier ist zwar die Frage, was auch Stefan Kümmerich sagte, wenn er das wieder, wie das die Entstehung, die muss man knallhart analysieren. Dann fängt bei Kimmich an und dann ist die Frage auch richtig, muss der Henrichs, bleibt er nicht außen? Ja, das ist einfach. Auch wenn der Henrichs da gewesen wäre, dann wäre doch der gar nicht so einfach vorbeigekommen wie in den Sanaa. Aber da wäre vielleicht der Innenmann durchgegangen. Ja, warum ist der Henrichs, hat er nicht übernommen? Insgesamt stimmt dann die gesamte Disziplin der Abwehr im taktischen Bereich nicht. Da sind 3, 4 Fehler. Kimmich, Henrichs nehme ich noch am weitesten raus, weil er denkt, da oder da. Und was du sagst, Tom, das ist eine Fortsetzung von vor 2 Jahren bei der Weltmeisterschaft. Erstes Spiel. Ich bin sehr gut befreundet mit dem japanischen Präsidenten der Runde FIFA.
Jetzt sag mir, wie der heißt. Dann, wenn du den Namen rauskriegst, ja, kriegst du von mir 3 €.
Kann ich dir sagen, Kosu Tashima.
Ja. Du kannst mir alles erzählen. Aber so kriegst du das.
Du, von dir erwarte ich, dass du einen hohen FIFA-Delegierten kennst. Nein, ja. Der hat am 21. Dezember Geburtstag, ihr am 23.
Sag den Namen nochmal, ob das der gleiche
ist. Das ist schon im Ernst genau der gleiche. Und da haben wir drüber gesprochen, nach dem Spiel. Du hast das kommentiert, glaube ich. Ja, da waren wir hoch überlegen. Die hast du gar nicht gesehen im ersten Spiel. Wir haben 70-80% Spielanteile, 27-8 oder 9 Torschancen im Eröffnungsspiel. Und es war eigentlich ein größerer Abklatsch, ein enttäuschenderer Abklatsch. Trotzdem hast du das Spiel verloren. Da hat gesagt, Mensch, schön, ich habe Geburtstag, ich freue mich. Aber wie passiert sowas? Ja. Ihr habt 70-80% Feldanteil, 3-mal so viele Torschancen und wir gewinnen das Spiel. Das hat dann etwas mit taktischer Disziplin, auch in diesem Spiel. Du musst dich doch noch am besten erinnern können.
Ja, Kalli, darf ich einen Satz sagen?
Ein Satz.
Das war übrigens meiner Ansicht nach das letzte Spiel, wo Kimmich und Gündogan auf der 6 zusammengespielt haben, bis Gündogan rauskam. Ja, nur so viel dazu, dass Kimmich... Und das Kimmich der Sündenbock ist für alles. Die ganzen Spiele, die danach verloren wurden, haben wir nicht mit Kimmich und Gündogan nebeneinander.
Aber das Thema wollen wir natürlich auch noch mal vertiefen. Die Rolle von Kimmich und Lothar hat gestern gesagt, die beiden zusammen sieht er eher schwierig, wie das hier in der Runde gesehen wird. Besprechen wir nach einer kurzen Pause.
Aber danach,
halt, Kalli!
Danach haben wir übrigens alles verloren. Unentschieden gegen Spanien. Und gewonnen das letzte Spiel.
Also wir haben jede Menge noch zu besprechen, wollen auch über die Rolle von Thomas Müller sprechen, der gestern gar nicht zum Einsatz kam, obwohl Musiala verletzt war. Er wurde auch nicht eingewechselt. Also es gibt jede Menge zu besprechen nach dieser Niederlage gegen die Türkei. Wir sind gleich wieder zurück hier im Airport Hilton beim Stahlwerk. Doppelpass Kalli, trinkt ein Schlückchen und dann geht's gleich weiter. Wunderschönen Sonntagmorgen aus München. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Stahlwerk Doppelpass. Wir sprechen über das Spiel der deutschen Mannschaft. Viele taktische Dinge, die wir schon angegangen sind, viele, was das Personal angeht. Und viel stand auch Felix Brüch, unser baldiger Rekordschiedsrichter, ist er bei uns, unter dem Oberbegriff Emotionalität. Verstehst du, warum das vielleicht auch schwierig ist, die richtige Einstellung und Emotion an den Tag zu legen in so einem Spiel?
Ja, das verstehe ich und das kenne ich von mir selber auch, ja, dass man einfach in so einem Spiel, Freundschaftsspiel, ja, es geht jetzt dann nur um das Spiel, dass man nicht so auf das Energielevel kommt wie in dem ganz wichtigen Spiel. Wenn ich mir die Italiener angucke, die spielen gegen Mazedonien oder jetzt gegen die Ukraine, da geht es um alles. Ja, die sind ganz anders drauf. Die machen dann eben auch mal vielleicht diesen einen Schritt mehr in die Räume rein und sind anders eben auch sensibilisiert. Und deswegen, wir haben nur diese Spiele. Wir müssen sie ernst nehmen, das ist ganz klar und das kann man auch verlangen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist, in so einem Spiel auf 100% zu kommen.
Aber kann man nicht, Stefan, trotzdem, auch wenn wir jetzt nur Freundschaftsspiele haben bis zur Europameisterschaft, das irgendwie reinbringen, auch durchs Trainerteam?
Irgendwie. Du musst es ja, um eben diese Euphorie auch zu entfachen. Da haben wir vor Monaten drüber gesprochen. Und auch durch den Wechsel dann zu Julian Nagelsmann. So, jetzt müssen wir diese Euphorie im eigenen Land eben entfachen. Und deswegen sind solche Spiele gegen die Türkei sehr wohl unfassbar wichtig. Ich weiß, was du meinst mit dem, wo alles auf dem Spiel steht. Aber diesen Schritt weniger machen, das sollten die Deutschen nicht. Also auch nicht in solchen Spielen, wo es um nichts geht.
Wir haben ja vorhin schon über ein paar Abstimmungsprobleme gesprochen beim ersten Tor der Türken. Jetzt gucken wir mal auf das zweite. Julia, was ist dir da aufgefallen?
Ja, es ist auch wieder ein Thema, wo ein relativ banaler Ball erstmal reinsegelt. Dann gibt es Abstimmungsprobleme in der Innenverteidigung, wieder im Zentrum. Und dann sieht man wieder, wenn dir eben der Außenverteidiger fehlt, hinten rechts, dann ist da eben ein Gegenspieler komplett frei, der dann natürlich das zweite Traumtor des Tages erzielt, den Ball natürlich auch extrem gut trifft und in Sorschi sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Yıldız, ein sehr, sehr guter Spieler, der ja auch bei Bayern München ausgebildet wurde, aber trotzdem sträflich freigelassen wurde. Und auch das ist sicherlich wieder eine Sache, die gruppenmannschaftstaktisch hätte aufgefangen werden können, wenn man einen klassischen Rechtsverteidiger da hat, der dann eben Henrichs, oder wenn es Henrich selbst ist, dann eben da steht, wo Kenan Yıldız am Ende steht.
Stefan, wir haben da nochmal ein Standbild vorbereitet. Also genau. Die deutsche Mannschaft, also zumindest in dem Ausschnitt, extrem, ja praktisch extrem rübergeschoben, oder?
Extrem rübergeschoben. Das ist Taktik, das ist eine klare Ansage vom Trainer. Wir gehen ballorientiert, verschieben extrem nach drüben. Also die Hälfte des Platzes bleibt ja offen hier für die Türken. Und das wussten sie natürlich im Vorfeld, dass die deutsche Nationalmannschaft genauso spielt. Also alles orientiert sich zum Ball und deswegen ist die Seite hier offen und deswegen wird der Ball da auch reingespielt. Und das kannst du, wenn du diese Taktik vorgibst, eben dann auch nicht verteidigen. Nun trifft er den natürlich noch perfekt, aber das ist eine klare Ansage vom Trainerteam, ganz klar.
Ist das, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ist das zu kompliziert vielleicht? Also ich meine, Julian Nagelsmann ist ja angetreten, hat in seiner ersten Pressekonferenz gesagt, ich will die Spieler und auch die Mannschaft jetzt nicht überfrachten mit 100 verschiedenen taktischen Ideen. Gestern wirkte das für mich so, aber ich bin jetzt kein Fußballlehrer oder ehemaliger Spieler. Wie hast du es denn gesehen? Ist das schon der Versuch, auch als Trainer was Geniales zu machen? Also Havertz zum Beispiel auf hinten links zu stellen, Tom?
Das glaube ich nicht. Nicht was Geniales zu machen. Er hat ja diese Grundphilosophie, dass er die besten Fußballer alle auf dem Platz haben möchte. Deswegen spielt er mit Musiala und Wirtz, was ich für eine super kluge Entscheidung halte. Und jetzt will er auch noch den Kai Havertz irgendwo da reinbringen. Der ist aber jetzt bis auf diesen Elfmeter, klar, kann man natürlich auch sagen, jemand, der offensiv denkt im Strafraum, vielleicht hätte ein defensiverer Spieler die Hand anders gehalten, den Arm anders gehalten, aber an den beiden anderen Toren ist Havertz nicht schuld. Da ist es eher jeweils die Kette. Henrichs spielt auf der Position, der spielt auf der Position super in der ganzen Saison. Gestern hat es vielleicht auch in der Situation zweimal nicht optimal gemacht. Da stimmt die Kommunikation auch mit den beiden Innenverteidigern davor nicht. Die sind ja drüben viel zu viele, hier zu wenig. Aber es ist sehr leicht, gegen Deutschland zu Chancen zu kommen. Das ging bei der WM los und eigentlich ist das in allen Spielen danach genauso gewesen. Und hat letztlich mit den Spielern zu tun. Und meiner Ansicht nach, jetzt kann man das nicht auf Nagelsmann schieben. Dann war es bei Löw schon genauso und bei Flick auch. Also irgendwann muss man mal gucken, dass die Spieler da hinkommen, ihre Aufgaben zu erledigen. Ich glaube nicht, dass Nagelsmann das von denen so wollte.
Aber man muss auch dazu sagen, so eine Abwehr steht und fällt ja auch immer so ein Stück weit mit dem Abwehrdirigenten. Und das war nicht nur gestern Antonio Rüdiger. Und Alan, er hat ein richtig schwaches Spiel gemacht. Also klar, jeder muss seine Aufgabe erfüllen. Jeder weiß auch, was er zu tun hat, wenn er optimal eingestellt ist und mit dem Kopf frisch und wach ist. Aber trotzdem braucht es immer noch hinten der dann noch ein paar Mal Anweisungen gibt und die Jungs ein bisschen auf Linie bringt, rechts und links. Aber wenn der Abwehrdirigent in der Mitte dann schon fehlerhaft spielt und gerade in der Anfangsphase hat er das gemacht mit zwei, drei Dingern, wo er die drin hatte, wo ich gedacht habe, oh, das spricht aber für eine große Unsicherheit heute, dann ist natürlich schwierig. Also der muss da vorangehen.
Aber ist es denn nicht so, dass wir alle davon ausgingen, auch nach den ersten Aussagen von Nagelsmann, wir spielen uns jetzt ein, wir finden jetzt eine Formation, wir finden eine Achse. Das ist ja alles nicht so zu sehen gewesen, für mich zumindest. Ist das noch jetzt Erprobungsphase, Stefan? Und ist das okay? Oder würdest du dir wünschen, dass wir jetzt unser System und auch mehr oder weniger unsere erste Mannschaft finden?
Nach so einem Spiel wie gegen die Türkei gibt es ja wieder viele offene Fragen, die beantwortet werden müssen. Ist das überhaupt die richtige Taktik im 4-2-3-1 oder mit der Dreierkette im Spielaufbau? Ist es vielleicht besser zu sagen, wir spielen im 4-1-2-3? Ja, mit dem Sechser eben vor der Abwehr und dann hast du diese zwei freien Plätze auf der Achterposition, die du dann theoretisch Gündogan und Musiala geben kannst, wobei Kimmich denn die Sechs ausfüllt. Das sind so viele Fragen. Also ich bin der Meinung, dass die Nationalmannschaft nach wie vor ganz weit weg davon ist, sich eingespielt zu haben, geschweige denn eine Achse zu haben.
Und über diese Achse hat auch Philipp Lahm sich Gedanken gemacht. Der hat uns Folgendes gesagt: Bei der Vorstellung des neuen Spielballs, deswegen hält er den da auch so in den Händen.
Ich glaube, für die Fans ist es wichtig, dass man eine Mannschaft sieht, eine Einheit auf dem Feld, die leidenschaftlich Fußball spielt und eben, dass man eine Achse, ein Gesicht der Mannschaft sieht. Wer hat die Verantwortung? Wer ist dieser Kern der Mannschaft? Und das muss sich in den nächsten Monaten herauskristallisieren.
Aber auch wieder viele Fragen.
Ja, aber wer ist es? Also, wir können doch hier mal, diskutieren. Wer ist der Kern dieser Mannschaft? Was ist eine Achse, die jetzt schon klar erkennbar ist?
Also, ich glaube, dass Nagelsmann gerade nicht eine Mannschaft einspielen will, sondern dass er noch sucht. Zeigt sich in der Position Havertz unter anderem, aber auch in der Rolle von Sané gestern. Ich glaube, dass es auch okay ist. Er hat nur die Zeit bis zur EM. Er wird letztlich an der EM gemessen. Er hat einige Entscheidungen getroffen, sehr schnell, dass Gündogan Kapitän bleibt. Er hat sich eigentlich für Musiala und Wirtz festgelegt. Die würde ich als Achse sehen. Er wird Sané spielen lassen. Er wird normalerweise Füllkrug spielen lassen. Normalerweise auch hinten rechts Hendricks, würde ich sagen. Torwart Ter Stegen oder Neuer. Hat eigentlich auch auf Rüdiger gesetzt. Was man aber bei Nagelsmann jetzt gesehen hat schon, er will nach Leistung gehen. Und das macht er auch in der Nominierung. Deswegen hat er jetzt Stucksch geholt und nicht Behrens davor. Er hat auch Hummels nicht spielen lassen, weil Hummels in den letzten Spielen nicht so gut aussah. Als er ihn hat spielen lassen, hat er sehr gut gespielt davor. Das wäre natürlich jemand, der idealerweise da als Kommunikator, gerade wenn die Mannschaft etwas tiefer spielt, sehr, sehr gut aufgehoben wäre. Jemand, der die Kommandos gibt. Denn das hat natürlich gestern in der einen oder anderen Situation gefehlt.
Ja. Und das ist dann der Ruf nach Führungsspielern, nach Leuten, die das Ganze in die Hand nehmen. Kalli, haben wir schon dieses Gesicht, dieses Gerüst, zumindest die Basis, um die sich die Mannschaft gruppiert?
Sehe ich im Moment nicht so. Also was Tom sagte, was der Effe sagte, die Frage ist ja auch, ob du jetzt mit Vierer- oder Dreierkette die Innenverteidiger spielt in Leverkusen gut, muss man sagen. Auch Rüdiger
besser als gut
in Spanien. Also alles ist in Ordnung. Aber wenn du jetzt fairerweise sagst, mir ist, wenn ich früher denke an unsere Innenverteidigung, kennst du doch, du warst da für Anführer, Sieg oder Blut am Schuh. Das sehe ich da nicht. Da hänge es nicht Schauspiel an, ich sage, da hinten sind Zweikämpfe zu gewinnen, da hinten ist Klarheit. Und ich will gar nichts in Dreiern jetzt da hinten. Es ist mir so ein bei allen, wo ich sage, Mensch, der hat doch mehr drauf. Der Davi spielt er jetzt in Leverkusen, super. Wie spielt der Rüdiger international? Super. Ich halte auch der Süle noch für ein bisschen besser. Aber sie holen das oder fordern das oder nicht im Verbund zu zweit oder zu dritt ab. Das ist also meine klare Meinung. Wenn wir jetzt sehen, dass Kai Havertz eigentlich hängende Spitze, offensive Mittelfeld, mit der beste Spieler war, weil er die Chance kriegt, auf einer völlig ungewöhnlichen Position, schießt ein Tor mit dem Elfmeter. Ich weiß ja, dass ich dich sehr, sehr hoch schätze. Aber wenn ich international bei so einer Aktion, bei dem Elfmeter, jetzt kommt mein deutsches Nationaltrikot raus, dann muss ich sagen, der guckt nicht zum Ball, der springt, der kriegt ihn angeschossen, ohne dass die Hand zum Ball geht. Erstens, zweitens wird weder eine gefährliche Flanke noch ein Torschuss damit verhindert. Der Tor hätte oben Schnee am Ball gehabt. Also könnte ich in so einer Frage auch mal sagen, ich gebe keinen Elfmeter. Also wirklich auch in der Zusammenarbeit. Ne? Aber was wollte ich sagen, auch damit? Der Havertz spielt eine ungewöhnliche Rolle als großer Star. Und hat mit am besten gespielt. Auch auf der schwierigen, für ihn doch ungewöhnlichen Rolle. Jetzt holen wir Kinder, guck mal, was hast du da gesehen? Ja, eine andere wäre höchstwahrscheinlich gar nicht da gewesen. Bei den anderen Experten hätten wir vielleicht genervt. Aber der das ist so eine
Form. Ich habe jetzt da hingeguckt, weil du ja da. Ja.
Da wäre was. Ja, das ist manchmal schwer zu folgen. Ja. Ich habe es verstanden, Kalli.
Aber wer ist deine erste Wahl in der Innenverteidigung? Wie siehst du da nach dem Leistungsprinzip momentan so die Rangfolge?
Tah
ist die Eins für dich.
Für mich.
Der Beste gerade.
Ja, konstant. Ja. Sehr, sehr gute Leistung in Leverkusen. Rüdiger sehe ich eher am Wackeln, sehe ich nicht konstant gut. Hummels kam verletzt zur Nationalmannschaft oder angeschlagen, sagen wir es mal so, darf man auch nicht vergessen. Aber da hast du eben dieses Vakuum. Du hast nicht den, der permanent performt, immer da ist, wenn es drauf ankommt. Ich glaube, auch auf der Sechserposition ist man sich noch nicht so einig. Sind Gündogan und Kimmich wirklich zu ähnlich? Passt das überhaupt? Wie verstehen sie sich? Ist mal vom Sport weg oder vom Fußball weg? Und wenn das nicht harmoniert, wird es auf dem Feld ja auch nicht wirklich harmonieren. So, es sind viele, viele offene Fragen nach wie vor. Also
es gibt ja Führungsspieler durchaus von ihrer Persönlichkeit. Die haben ja gestern nicht gespielt. Hummels saß draußen und auch Thomas Müller saß draußen. Und da hat Katharina ein paar interessante Zahlen rausgesucht zu Thomas Müller.
Diesen Satz, Thomas Müller spielt immer, ne? Den hat Louis van Gaal geprägt. Ja, wir kennen den alle noch.
So ein bisschen her,
aber mittlerweile muss man den ein bisschen umändern. Er spielt eigentlich kaum noch. Aber wir wissen alle, er ist eine unbestrittene Führungspersönlichkeit. Er ist einer der Spieler, der aneckt, der laut ist, der natürlich auch wichtig ist fürs Team. Aber diese Zahlen, die sind eben auch Fakt. 18 Einsätze, wir haben das jetzt mal kumuliert. Also das heißt, die Einsätze bei den Bayern und bei der deutschen Nationalmannschaft zusammengenommen in dieser Saison, 23/24. Und davon eben weniger als die Hälfte in der Startelf gestanden. Nur einmal durchgespielt. Und das ist auch interessant, das war das Spiel im DFB-Pokal gegen Saarbrücken, wo sie rausgeflogen sind. Und die Startelfquote für die Rechenfüchse unter ihnen, die setzt sich dann so zusammen, dass noch 3 Einsätze on top kommen, wo er im Kader war, also eben nicht Einsätze, aber 3 Spiele on top kommen, wo er im Kader war, aber eben nicht gespielt hat. Und sie haben gesehen, wie diese Quote sich verändert hat von der Vergangenheit zu dieser Saison. Seine Einsätze auf dem Platz, sie werden also immer geringer, aber wie gesagt, die Wichtigkeit an sich, die ist unbestritten. Die Frage ist nur, was machen wir denn jetzt eigentlich damit? Führungsspieler als Teilzeitkraft, was bedeutet das für Thomas Müller? Wir geben es mal zurück in die Runde.
Ja, würde ich gerne mal hier besprechen. Ja. Julia, was ist Thomas Müller noch für die deutsche Fußballnationalmannschaft?
Ja, ich sehe ihn schon noch als wichtigen Bestandteil. Und ein Führungsspieler ist ja irgendwo auch manchmal gefragt, nicht nur auf dem Platz, dass er eine Mannschaft mitreißt, sondern auch neben dem Platz gibt es ja viele Themen, die, glaube ich, Thomas Müller auch für diese Mannschaft abfängt, wo er die Mannschaft mitreißen kann, wo er sich junge Spieler vielleicht auch mal schnappen kann, Tipps geben kann. Und ich glaube, was wir vorhin eingangs auch schon gesagt haben, die Mannschaft, die strotzt ja nicht vor Selbstvertrauen. Und ich glaube, so ein Thomas Müller mit seiner immer noch irgendwo unbekümmerten Art, mit seiner Lautsprecher nennt man ihn ja nach wie vor, mit seiner frischen, positiven Art, wie er andere Menschen, andere Mitspieler auch mitreißen kann. Ich glaube, da ist er natürlich nach wie vor ein fester Bestandteil. Ich glaube, er ist kein Startspieler mehr, weder bei den Bayern noch bei der Nationalmannschaft. Wenn man ihn bringt, weiß man, was man bekommt. Auch das ist sicherlich irgendwo noch ein Faktor, aber er wird sicherlich nicht mehr der Startspieler sein, der vor einigen Jahren noch für die Nationalmannschaft
war. Und Tom, gestern, Musiala ist verletzt nicht dabei. Trotzdem ist Müller nicht in der Startelf und auch später wird er nicht eingewechselt, sondern dann kommt ein Duxch. Was heißt das denn? Was ist Thomas Müller noch? Wie wichtig ist er noch für Nagelsmann und seine Mannschaft?
Ich glaube, sehr wichtig, aber genau wie Jura gesagt hat, nicht als Startspieler. Selbst wenn er das machen würde, wüsste er ja genau, was er bekommt, wenn er Thomas Müller bringt, entweder von Beginn an oder wenn er reinkommt. Ich habe da totales Vertrauen in das Trainerteam von Nagelsmann. Ich glaube, es war sehr gut, dass er weiter auf ihn setzt. Dass es nach Leistung geht, wenn er die bringt, dann wird er auch in der Nationalmannschaft seine Einsatzzeiten.
Und Felix hat ja mit Thomas Müller auch oft schon zu tun gehabt. Und wenn wir über die fehlende Emotionalität gesprochen haben, das ist ja schon einer, der immer emotional ist, oder?
Das stimmt, also oft nicht, weil ich ja Bayern nicht pfeifen darf. Ich komme ja aus München, aber ich kenne natürlich ganz gut hier aus der Stadt. Und stimmt, ja, also das ist ein wichtiger Spieler für die Gruppe. Das hat Julia ganz gut gesagt, auch in der Kabine. Ja, ich merke ja auch, wenn ich mal bei Bayern bin und halt so eine Regelschulung. Ja, so im Hintergrund ist der wirklich wichtig und ich kann mir auch vorstellen, dass er diesen Wert auch jetzt für die Mannschaft hat.
Aber man muss sagen, wenn du Führungsspieler sein willst, musst du von Anfang an spielen. Du kannst kein Führungsspieler sein, wenn du auf der Bank sitzt.
Also dann nehmen wir die mal raus jetzt, Hummels und Müller, die eher, gut, Hummels vielleicht auch wieder Stamm kann sein, aber Müller nehmen wir mal raus. Wer ist denn dann in denen, die dann spielen, die gestern gespielt haben und so, wer ist derjenige oder wer sind diejenigen, an denen die Mannschaft sich orientiert?
Ich finde ganz klar Ilkay Gundogan. Und als ich gehört habe, Nagelsmann wird Trainer, habe ich gedacht, dann hört das Leiden oder diese Stressbeziehung Nationalmannschaft Gundogan endlich mal auf und er macht ihn zum klaren Chef im Mittelfeld. Weil es ist ein unfassbar guter Fußballer, der im Verein permanent auf Top-Niveau seine Leistung bringt, der aber jetzt schon wieder so ein bisschen, ich sag mal, beschnitten wird, dadurch, dass man ihm Kimmich an die Seite stellt. Da nehmen die sich so ein bisschen gegenseitig das Licht. Ich finde, das muss komplett über ihn laufen, das Spiel, dass er seine Qualitäten, die er auf Vereinsebene so gut immer wieder einbringt, dass er die auch in der Nationalmannschaft zum Tragen bringen kann. Und dann macht das auch eine Mannschaft ruhiger. Und dann kommt auch mehr Struktur rein, wenn sie den Dirigenten haben, der jeden Ball auf Millimeter genau spielen kann. Und das kann der. Wir haben diesen genialen Fußballer. Wir bringen ihn aber nicht zum Leuchten, weil wir ihn immer wieder beklauen oder mit einem Kimmich daneben oder eben nicht so einsetzen oder das Vertrauen geben, dass wir sagen, über dich läuft das Spiel. Und ich finde, das hätte er verdient.
Und wir machen jetzt ganz kurz einen Sprung Richtung zum Spiel am Dienstag. Wir haben ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner. Da geht es um das Spiel Österreich gegen Deutschland. Und danach sprechen wir weiter über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Bitte. Dankeschön. Und wir machen weiter hier in der Runde und wollen die Runde erweitern durch unseren Chefreporter Kerry Hau, den wir begrüßen im windigen Berlin. Hallo Kerry.
Guten Morgen.
Kerry, du bist noch am Stadion. Wie hast du gestern denn so dieses Thema Ernüchterung wahrgenommen rund um die Mannschaft von Julian Nagelsmann?
Ja, es war schon eine brutale Ernüchterung. Man hat sich da viel vorgenommen, auch eben hier das Spiel zu gewinnen. Die Woche war eigentlich auch sehr positiv. Mit vielen Spielern geredet, die auch gelobt haben. Julian Nagelsmann, die Trainingssteuerung, viele Videositzungen gemacht, im taktischen Bereich gearbeitet und dann eben diese Fehler begangen. Also es ist dann nicht aufgegangen, der Plan. Und nach dem Spiel einige Spieler durch den Hintereingang in den Bus rein. Drei Spieler haben bei uns in der Mixzone gesprochen. Normalerweise spricht dann auch mal ein Kapitän, hat er nicht gemacht bei uns, nur bei den Fernsehkollegen, eben direkt nach dem Spiel. Und einer, der sich dann hingestellt hat, wie immer, Thomas Müller. Und der hat keine Minute gespielt. Das ist dann auch bezeichnend als Typ, dass man sich dann eben hinstellt und das versucht zumindest mal einzuordnen, sich auch kritischen Fragen zu stellen. Und da gibt es eben sehr wenige in dieser Mannschaft, die da auch scheinbar Lust drauf haben. Thomas Müller hat es gemacht und hat dann eben auch versucht zu erklären, wie das Ganze eben zustande kam.
Hast du das Gefühl, dass sich da einige weggeduckt haben gestern?
Ja, tatsächlich im Fernsehen haben ja ein paar gesprochen, auch versucht eben Erklärungen zu geben, aber bei uns in der Mixzone eben nicht. Da waren dann etwa 30, 40 Journalisten, die sich dann schon nochmal gefreut hätten, wenn sich eben ein Ilkay Gundogan zum Beispiel hingestellt hätte, ein Joshua Kimmich, um das eben mal zu erklären aus ihrer Sicht, was da für Fehler eben begangen wurden. Wie gesagt, Julian Nagelsmann hat es ja auf der Pressekonferenz gesagt, nicht schwarzmalen, das war auch so der Tenor, den er Julian Brandt gewählt hat. Er hat es nicht als Rückschritt gesehen. Vielleicht muss man dann auch einfach mal anerkennen, jetzt aufgrund der ganzen letzten Ergebnisse auch, es ist vielleicht doch irgendwo eine Frage der Qualität, wenn man gegen Japan dann eben so verliert, gegen die Türkei verliert und sich dann als DFB vielleicht auch gar nicht mal mit den Spielern beschäftigt, die eben dann auch für den DFB spielen können. Kenan Yıldız ist, glaube ich, das beste Beispiel. Der wurde nie in den ganzen Jahren, auch in der Jugend, vom DFB kontaktiert, hat auch bei den Kollegen der Sportbild neulich ein Interview gegeben und ganz klar gesagt, er hätte sich das durchaus schon vorstellen können, mal zumindest mit dem DFB zu reden. Und nach unseren Informationen ist es auch so, dass sogar das Management von Kenan Yıldız Anfang Oktober mal bei DFB nachgefragt hat, wie sieht es denn aus? Können wir zumindest mal ein Gespräch führen? Habt ihr Interesse? Und da kam dann eben nur die Antwort, nee, wir haben kein Interesse. Und gestern macht er dann das Tor und ich glaube, das Tor hat dann auch gezeigt, mit wie viel Entschlossenheit er dann eben zu Werke gegangen ist und da vielleicht auch mal zeigen wollte, okay, habt ihr vielleicht doch einen Fehler gemacht, nicht mal mit mir zu sprechen.
Also sicherlich ein Thema, was nicht nur den DFB betrifft, sondern auch den FC Bayern. Wenn ein Spieler im Campus ausgebildet wird und dann ablösefrei zu Juventus Turin geht und jetzt so durchstartet, dann muss man sich natürlich sicherlich auch da die Frage stellen, ob man den Spieler damals richtig eingeschätzt hat. Aber lass uns bei der deutschen Fußballnationalmannschaft bleiben und blicken Richtung Wien. Wie ist das Programm jetzt von Julian Nagelsmann und seiner Mannschaft bis zum Spiel am Dienstagabend?
Ja, die Mannschaft ist heute in zwei Gruppen unterwegs. Einmal die Spieler, die natürlich gestern nicht zum Einsatz kamen, die haben ein Spielersatztraining. Der andere Teil hält sich im Hotel fit, macht da ein kleines Training und dann steigt jetzt hier gleich auf dem Gelände noch eine kleine Fanveranstaltung. Da will dann angeblich auch noch Rudi Völler sich zu Wort melden und mal über dieses Spiel gestern noch sprechen. Falls da noch was bei rumkommt, werde ich mich natürlich bei euch melden.
Okay, Kerry, dann danke ich dir für die Eindrücke aus Berlin. Liebe Grüße. Und wir können ja noch ein bisschen in die Spekulation gehen. Was glaubst du, Tom, wie wird es auf der Torhüterposition jetzt Marc-André Ter Stegen ist abgereist, ist wieder in Barcelona zu Hause, wird dort behandelt. Der Rücken zwickt. Er war die Nummer 1. Jetzt ist Trapp gestern zwischen den Pfosten gestanden. Wie wird es da weitergehen? Was glaubst du?
Ich glaube, ich würde mich da anschließen, dass die Torwartposition definitiv kein Problem sein wird bei der Euro. Egal, ob Trapp spielt oder Ter Stegen oder Neuer, sind alles top. Selbst Baumann, absolute Top-Leute, die wir haben. Ich weiß nicht, um das Bild mal größer zu machen. Es gab einen Neuanfang nach der Euro 21. Ja? Hansi Flick hat Ewigkeiten kein Spiel verloren. Ich glaube, 13 Spiele. Gegen die ganzen Top-Nationen England, Italien, Niederlande wurde zwar beklagt, Deutschland gewinnt kein Spiel, aber wir haben auch keins verloren. Alles unentschieden gespielt. Es war eigentlich alles gar nicht so schlecht. Man hat eine WM gespielt, wo man im Prinzip nach dem Japan-Spiel das Ding aus der Hand gegeben hat. Gegen Spanien sehr gut gespielt, dann gewonnen. Die Werte waren alle top, beste Expected-Goals-Statistik und so weiter. Zum Schluss kann man aber, man hat nicht 100% auf den Platz gebracht, die Einstellung, Leidenschaft, Emotionalität haben uns andere Nationen voraus. Aber seit der WM wird eigentlich nur noch getestet, experimentiert, wir spielen alle möglichen Leute durch. Ich glaube, man muss auf die 11 setzen, für die man sich dann irgendwann entscheidet, die stärken, denen Selbstvertrauen geben und dann alles tiefer hängen und mit viel mehr Demut in die Spiele gehen. Und dann bin ich immer noch guter Dinge, dass es eine gute EM werden kann.
Dann gehen wir damit nochmal in eine Pause, kommen gleich nochmal zurück zum Thema Nationalmannschaft, streifen auch nochmal die U21, weil Karim Adeyemi sich entschieden hat, nicht zur U21 zu fahren. Was ist das eigentlich für eine Aussage und ist das die richtige Haltung des Spielers vom BVB? Darüber und über vieles mehr sprechen wir nach einer kurzen Pause hier im Stahlberg Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlberg Doppelpass. Interessante Runde heute und gute Stimmung bei uns in der Runde. Wie immer natürlich auch ein bisschen angeheizt durch unsere Band. Hajo von Hadeln und Band. Und Katharina, ja bitte. Oder? Und Katharina schaut sich natürlich immer um, auch im Netz. Wie ist so da die Stimmung rund um die Nationalmannschaft? Bin gespannt, was du so rausgesucht hast, Katha.
Es wird dich nicht großartig überraschen. Es ist tendenziell eher ein bisschen negativ, die Grundstimmung nach diesem Spiel gestern gegen die Türkei. Also wir haben mal eins exemplarisch rausgesucht. Ein Poster zu Sané bleibt einfach in der Aktion stehen. Kimmich wieder mal absolut enttäuschen. Gündogan ist kein Kapitän. Rüdiger, der schlechteste Innenverteidiger, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Wir haben keine Außenverteidiger. Also wirklich alles einmal aufgezählt, was in irgendeiner Form nicht laufen konnte. Dann haben wir jemanden gefunden, der, wenn wir nochmal bei dieser Position der Außenverteidigung auf der linken Seite sind, sich erinnert fühlt an Kevin Volland. 2021, glaube ich, war das damals. Und hat sich ja auch ein bisschen kreativ ausgelebt, was das hier angeht. Und dann gibt es aber auch jemanden, der da eher ein bisschen positiv gestimmt ist und sagt, hey, ich habe da noch mal eine andere Idee. Ich würde Waldemar Anton, diese Diskussion, die ja jetzt auch schon seit längerem immer wieder aufflammt, auch noch mal mit reinwerfen. Den würde ich gerne in der Innenverteidigung sehen, den Stuttgarter. Genau, so wie Herr Effenberg, der das ja auch hier immer wieder betont hat. So, und Manuel Neuer, der steht hier unten ebenfalls. Und das ist, finde ich, etwas, was wir auch ganz gut nochmal hier diskutieren können bei uns hier mit Markus beispielsweise. Den habe ich mir extra rausgesucht, weil er, unschwer zu erkennen, ein Österreich-Trikot hat aus Linz. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Linz war es richtig, ne?
Ja.
Eins hat er mir gesagt, aber dann
sagt er, nee,
passt schon. So, also erstmal über Manuel Neuer und Ter Stegen. Wen siehst du denn vorne? Beziehungsweise findest du es auch okay, dass das Selbstverständnis eines Manuel Neuers da sein darf, sofort wieder Stammspieler zu sein, wenn er zurück ist?
Vielleicht setze ich mir da jetzt in ein wenig ein negatives Nest, aber ich finde auch, dass der Ter Stegen seine Chance bekommen sollte, weil ich finde, dass der bei Barcelona super Leistungen zeigt. Und man muss dann auch sehen oder schauen, wie fit der Neuer ist und ob er in Ter Stegen wieder Parole bieten kann.
Und abschließend, Markus, will ich noch einmal ganz kurz fragen, die Stimmung jetzt nach dem Spiel gestern für Dienstag gegen die Deutschen?
Ja, Österreich ist gut drauf gerade.
Nehmen wir so, gehen wir zurück.
Und nicht persönlich nehmen, aber es ist natürlich das. Es geht natürlich ganz schön weit, dass wir jetzt schon die Österreicher fragen, wer bei Deutschland im Tor stehen soll, oder, Kalli?
Ja, das ist ja gut beantwortet worden, noch ganz klar. Wir haben keine Probleme im Tor, ob das nun Neuer ist, der Stegen oder jetzt Trapp oder Baumann. Für mich gäbe es vielleicht einen kleinen Unterschied, aber ich zweifle auch, dass der das nochmal abrufen kann. Also, weil Neuer war natürlich, der hat besser gespielt wie die meisten Liberos. Wir finden kaum einen Liberos, wenn du dich mal so ein Champions League-Finale gegen Paris wieder von hinten nicht nur überragend gehalten hat, sondern wie der die Bälle schon von hinten rausgespielt hat.
Wettbewerb.
Hat er vielleicht einen kleinen Vorsprung, aber manche Torwartprobleme. Komm, nächste Frage. Machen wir. Dann kommen wir, ich habe es vorhin vor der Pause kurz angedeutet. Stefan, Karim Adeyemi hat den U21-Einsatz abgesagt. Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident, hat sich dazu geäußert, fand das nicht so toll. Wie siehst du das denn? Ist das sein gutes Recht zu sagen, ich möchte lieber bei meinem Verein arbeiten oder wenn jemand ruft, musst du kommen? Wie siehst du es?
Wenn jemand ruft, musst du kommen, ist ja Quatsch. Also,
oder?
Weiß ich nicht.
Ja.
Also es gibt Leute, die sagen, wenn du zur Nationalmannschaft, auch zur U21-Nationalmannschaft berufen wirst, dann fährst du hin.
Das ist anders formuliert jetzt.
Ja.
Jetzt kann ich auch antworten. Wenn du wenig Spielzeit hast beim BVB, dann ist das ja ein Geschenk, eigentlich zur U21 zu gehen und dort zu spielen, sich zu präsentieren, Spielzeiten zu bekommen, Rhythmus wieder und so weiter.
Genau.
Damit hat er sich definitiv keinen Gefallen getan.
Und was ja ganz interessant war, Moukoko hat ja eine ähnliche Situation.
Spielt auch nicht viel, ja?
Genau, spielt auch nicht viel beim BVB. Schaut auch, was kann ich machen, um mich mehr in den Vordergrund zu spielen. Und er hat gesagt, ich gehe den anderen Weg. Ich dränge mich bei der U21 auf. Und ich war in Paderborn gegen Estland jetzt beim EM-Quali-Spiel vor 2 Tagen. Und er hat ganz viel gemacht. Er hat ein tolles Tor geschossen. Er hat mit Leistung überzeugt. Und nicht nur in dem Spiel, auch in den letzten Spielen. Hat jetzt in 10 Spielen schon 12 Tore in der U21 geschossen. Mhm. Drängt sich auch für den A-Kader auf. Der nutzt seine Chance. Und er sagt, wenn der DFB anruft, da sind wir wieder bei dieser Konstellation, muss ich kommen, wenn jemand ruft. Er sagt, wenn der DFB anruft, dann bin ich stolz, mit dem Trikot auf dem Platz zu stehen, mich anzubieten, Leistung zu zeigen. Und das ist der richtige Weg. Mhm. Adeyemi hat falsch gemacht.
Um das abzuschließen, Tom, ist hypothetisch, aber hätte Adeyemi auch eine Einladung von Nagelsmann ausgeschlagen?
Ich glaube nicht. Und da sind wir wieder beim Thema Demut. Und das passt so zur Gesamtgemengelage. Es werden alle gut beraten, einfach zu schauen, dass sie selbst sich weiterentwickeln, vorankommen. Und dazu gehört natürlich, dass man zur U21 fährt, wenn man da eingeladen wird. Gibt es für mich gar keinen Zweifel.
Absolut. Und vor allen Dingen, er tut sich ja auch definitiv keinen Gefallen, weil er entscheidet sich für das Training beim BVB. Wie viele Leute sind dann beim Training?
Naja, genau. Auch noch, alle weg. Ja.
Der ganze Kader ist irgendwie mit Nationalmannschaft unterwegs. Ja. Und damit kommen wir zum baldigen Rekordschiedsrichter der deutschen Fußball-Bundesliga. Wenn die Statistik stimmt, sind es 343 Spiele momentan, die Dr. Felix Brüch gepfiffen hat. In fast 20 Jahren, 19 Jahre sind es, 2004 ging die Karriere los. Und wir wollen mit ihm über die Schiedsrichterei sprechen. Aber gucken mal auf eine außergewöhnliche Schiedsrichterkarriere.
Das ist Felix Brüch, Dr. Felix Brüch. So viel Zeit muss sein, denn der Mann ist mittlerweile historisch. Er war 5-mal Schiedsrichter des Jahres in Deutschland und 2-mal Weltschiedsrichter. Dr. Felix Brüch ist der deutsche Colina. Schon 2004 leitete er sein erstes Bundesligaspiel. Bis jetzt sind es insgesamt 343. Rekordhalter Wolfgang Stark hat nur noch ein Spiel mehr. Aber Brüch will Starks Rekord nicht nur brechen, sondern pulverisieren. Ein anderer Rekord bleibt ihm vermutlich noch lange. Felix Brüch hat das letzte Phantomtor der Bundesliga-Geschichte gegeben. Auch dem Top-Schiri und promovierten Juristen gelang es 2013 nicht, die Wahrheit über diesen Treffer auf dem Platz zu ermitteln. Brüch pfiff an und entdeckte das Loch im Netz erst, als es zu spät war. Mit dem VAR wäre das nicht passiert. Seit 5 Jahren arbeitet Brüch sowohl mit dem VAR als auch im Kölner Keller als VAR. Und seine Haltung ist klar und eindeutig. Der Fußball ist durch den Videoschiedsrichter gerechter geworden. Gerechter ja, fehlerfrei mitnichten. Trotzdem kann sich der einstige VAR-Skeptiker Brüch heute nicht mehr vorstellen, ohne VAR zu pfeifen. Wie lange eigentlich noch? Felix Brüch ist jetzt der Methusalem unter den Bundesliga-Schiedsrichtern. weil Schiri-Rebell Manuel Gräfe gegen die Altersgrenze vor Gericht zog, darf Brüch jetzt auch mit 48 noch pfeifen. Ab jetzt zählt nur noch die Leistung beim DFB und nicht allein das Geburtsdatum. Da fragen wir, wie lange können Sie eigentlich Ihre Leistung noch bringen, Herr Dr. Brüch?
Ein paar Sachen konnten wir dir nicht ersparen in diesem Beitrag.
Na gut.
Aber um die Frage aufzunehmen, wie lange traust du es dir noch zu, diese Leistung zu zeigen?
Also momentan fühle ich mich sehr gut und bin wirklich voller Energie. Also ich würde mir schon noch was zutrauen, aber wir haben trotzdem gesagt, wir gucken von Jahr zu Jahr, weil ich meine, ich bin jetzt 48 und da kann immer was mal passieren, ja, mit dem Körper. Und ich habe auch schon einige Kilometer abgerissen. Deswegen gucken wir von Jahr zu Jahr. Mir macht es aber gerade wirklich viel Spaß. Mhm. Und deswegen kann ich diese Frage leider momentan nicht abschließend beantworten.
Stefan, ist dir was aufgefallen? Mhm. Bei mir passt er immer auf, aber Jahr zu Jahr lässt ihn durchgehen. Wir gucken von Jahr zu Jahr. 3 Euro bitte, sofort.
Ah, endlich mal streng mit dem Schiedsrichter sprechen.
Das tut auch gut. Ja, ja, ja. Wir geben es weiter. Cedric übernimmt das. Ja, was ist denn mit dieser Altersgrenze? Ist die jetzt generell aufgehoben oder ist das jetzt eine Lex Brüch gerade? Weil so, es gibt nichts richtig Offizielles dazu.
Genau, das stimmt. Wir müssen da mal wieder irgendwie vielleicht eine Regelung finden. Diese Altersgrenze gibt es jetzt momentan nicht. Allerdings hat mir der DFB schon auch vor diesem Prozess gesagt, dass ich weiter pfeifen kann, wenn ich den Leistungstest bestehe und die Leistung bringe. Also das war schon im Vorfeld vereinbart und jetzt, ja, wie gesagt, jetzt muss es irgendwie mal wieder eine Regelung geben, aber ja, es hängt halt auch mal von der Fitness ab und, mhm, und von der Leistung und ich finde das Alter dann irgendwann auch nicht mehr primär, sondern nur noch sekundär wichtig.
Sollte man wahrscheinlich einfach jetzt als Prämisse mal nehmen, solange die Leistung passt, ist das Alter völlig wurscht?
Finde ich absolut richtig so. Ist ja auch international Standard inzwischen. Und ich habe schon einige Spiele diese Saison mit ihm gehabt. Die Leistung stimmt noch, wenn er das Niveau hält. Ich meine, Erfahrung auf der Schiedsrichterposition ist das A und O. Wissen wir alle, Dennis Aytekin. Ja, schade auch, dass Manuel Gräfe aufhören musste. Damals war das noch anders. Aber ich würde das komplett befürworten. So.
Bist du eigentlich ein besserer Schiedsrichter heute als damals, als du 2004 eingestiegen hast? Also was bringt dir deine Erfahrung und dein... Dann in dem Fall auch Alter. Also es hat ein paar Nachteile, vielleicht bist du nicht mehr ganz so schnell wie damals, aber schnell genug immer noch. Aber wie hast du dich durch die Erfahrung verbessert?
Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich würde sagen...
Das ist nett, dass du das sagst.
Ja, schön. Weil die auch nicht so einfach zu beantworten ist. Natürlich fehlt mir diese Spritzigkeit, das ist vollkommen klar, dass mit dem Alter einfach aufhört. Aber ich habe meinen Körper immer ziemlich gut gepflegt und ich habe überhaupt keine Schmerzen, auch am Tag nach dem Spiel nicht und komme durch die Spiele ziemlich gut durch. Was mir natürlich jetzt hilft, ist mein Name. Ja, als Schiri lebst du auch sehr von deinem Namen, auch von der Glaubwürdigkeit. Also ich gehe schon mal in ein Spiel rein und die Spieler glauben erstmal schon mal 50-60% an mich, weil sie einfach mich schon öfter mal auch gesehen haben. Ja, auch die Medien übrigens, das ist genau das Gleiche. Die Akzeptanz ist einfach viel höher. Und natürlich habe ich jetzt wirklich fast alles schon erlebt. Jetzt letzte Woche ist was passiert, was ich noch nicht erlebt hatte in Augsburg. Ja, dieser laute Knall. Aber ansonsten habe ich wirklich schon fast alles irgendwie erlebt. Und die Erfahrung natürlich ist ein unglaubliches Gut, was man sich nicht kaufen kann. Und deswegen würde ich eindeutig sagen, ja, ich bin besser. Was aber nicht heißt, dass ich fehlerfrei bin, um Gottes Willen. Das wird man als Sportler nie schaffen.
Haben wir hier auch einen Knall, aber das war nur ein Handy, was runtergefallen ist. Wir können aber mal drauf schauen, was du angesprochen hast. Dieses Spiel, als es da im Fanblock, im Auswärtsblock der Hoffenheimer zu einer Böller-Detonation kam. Wie bist du wie seid ihr als Schiedsrichterteam damit umgegangen?
Na gut, man sieht, mit den Spielern rede ich erstmal. Ich muss mir erstmal einen Überblick über die Situation verschaffen, ohne dass ich sofort irgendwas entscheide. Das habe ich auch öfter mal im Ausland erlebt. Ich habe mal in Libyen ein Spiel gepfiffen, haben die ganze Tribüne abgerissen. Und ich wollte das Spiel damals abbrechen und dann haben die mir gesagt, bitte nicht, sonst machen die in der Stadt weiter. Also sonst zerlegen die ganze Stadt. Also ich weiß mittlerweile, dass der Spielabbruch natürlich eine Konsequenz ist, aber nicht die Ultima Ratio und auch nicht mal das letzte, das richtige Mittel, um mit so einer Situation umzugehen. Deswegen erstmal gucken, was passiert, mit den Sicherheitsbehörden sprechen, auch mit den Spielern, wollte auch wissen, wie es denen geht, ob die jetzt dann Angst bekommen, ob die noch mitspielen wollen oder ob die jetzt dann lieber aufhören. Und ebenso in ein paar Minuten eben die Gemengelage untersuchen. Und das ist eben Erfahrung, dass man nicht sofort eben in die Entscheidung geht, sondern erstmal sich einen Überblick verschafft. Und das ist uns da, glaube ich, in Augsburg gelungen.
Absolut. Und du profitierst, sagst du, selbst von deiner Erfahrung, wenn wir nochmal auf Bilder schauen, von deinem ersten Bundesligaspiel. Welche Erinnerungen hast du daran noch?
Ja, also es waren interessante Spieler auf dem Platz. Freddy Bobic, Marco Rose.
Freddy Bobic hat ein Tor geschossen.
Ja.
Klopp war Trainer bei Mainz.
Klopp war Trainer, Paul Dardai hat gespielt, Niko Kovac hat gespielt. Ich war natürlich ziemlich angespannt, weil als Schiri ist es anders als Spieler. Ja? Als Schiri ist man dann sofort, so wie jetzt, am Mittelpunkt. Als Spieler wirst du mal eingewechselt nach 80 Minuten, spielst 10 Minuten auf der linken Außenbahn. Das ist irgendwie eine andere Situation. Ich war natürlich sofort im Fokus. Und ich war dann froh, als es vorbei war, muss ich ehrlicherweise sagen, und dass es alles gut gelaufen ist. Aber es war natürlich mein Etappenziel und ich war damals aber noch nicht zufrieden. Ich wollte mich weiterentwickeln und wollte dann auch FIFA-Schiri werden und irgendwann mal auch zum Turnier fahren. Also ich habe gute Erinnerungen dran und es war der Beginn einer spannenden Reise.
Es ist eine grandiose Karriere dann geworden. Du hast Weltmeisterschaften gekriegt, Champions League-Finals und Weltschiedsrichter geworden. Du hast jetzt gesagt, ja, in Absprache mit dem DFB Jahr für Jahr, aber du wirst doch für dich selber auch irgendwie ein Gefühl haben. Wie lange hast du denn noch Lust? Wie lange könntest du dir das vorstellen? Die 5 irgendwann vorne stehen im Alter und du pfeifst immer noch. Wie siehst du das? Also was ist so dein Plan?
Ja, genau. An dem Punkt bin ich gerade. Das muss ich jetzt mit mir auch selber ausmachen. Ja, also als Schiri brauchst du so eine gewisse kindliche Freude immer. Ja, du musst Lust haben auf Stress, auf Entscheidungen, auch auf Negativität, ja, auf Kritik. Und das habe ich gerade noch. Ja, ich gehe bewusst dieses Risiko ein jede Woche und habe da irgendwie noch Bock drauf. Allerdings auch, weil es mir gut geht. Natürlich gibt es auch andere Aufgaben. Ja, irgendwann wird jeder Trainer auch mal Spieler mal Trainer und das ist beim Schiri natürlich auch. Ich kann auch mein Wissen mal weitergeben an die nächste Generation. Wir brauchen ja auch gute Schiris, nicht nur gute Trainer und Spieler und Stürmer. Also ich bin da an so einem Punkt, wo ich gerade überlege und ich musste ehrlicherweise sagen, ich kann es jetzt gerade noch nicht sagen, ja, weil ich mir das halt alles noch mal überlege. Auch das muss ich mir jetzt genau überlegen. Ich weiß, dass ich irgendwann mal gerne mein Wissen weitergebe. Die Frage ist wann, weil ich eben auch noch zwei Jahre im Köcher hätte als Schiedsrichter.
Dann wären wir ja bei der 50. Also jetzt wollen wir trotzdem nochmal Katharina ins Spiel bringen. Ich habe ja gesagt, der Rekord steht an, aber du hast mal die ganzen Zahlen rausgesucht, wo er da jetzt schon steht und wer da überhaupt noch so die Schiedsrichter sind, die lang und dementsprechend dann auch offensichtlich gut gepfiffen haben.
Um das Ganze mal ein bisschen einzuordnen, ne? Wenn es dann denn jetzt... Dazu könnte es am kommenden Wochenende kommen. 344 Bundesliga-Partien wären. Und da sehen wir Wolfgang Stark. Der führt dieses Bundesliga-Ranking der Schiedsrichter aktuell an. Das hat er im Mai 2017 damals aufgestellt, diesen Rekord. Und ja, Dr. Felix Brüch, Sie sehen es hier gerade, könnte eben dann jetzt der Nächste sein, der diesen Rekord einstellt und ihn dann auch überholt. Wer weiß, wenn wir gerade darüber sprechen, wie lange es gehen könnte. Möglicherweise gibt es da ja auch eine Marke, weiß ich nicht, die 400 oder so, die geknackt werden kann. Und die Namen, die hier noch so zu sehen sind, finde ich, sind auch nicht von schlechten Eltern. Ne? Markus Merk, Manuel Gräfe, all diese Namen, die wir kennen. Große Bundesliga-Schiedsrichter, international natürlich auch angesehen, Rekord um Rekord, ne? Wenn wir da noch einen oder anderen dazu nehmen, die meisten Champions-League-Spiele gepfiffen, dann auch die meisten Spiele bei einer einzigen EM, 2021 war das damals, 5 damals während des Turniers, das ist auch Rekord. Und wenn ich gerade gehört habe, so eine kindliche Freude, Vorfreude, die behält er sich da so ein bisschen, dann stelle ich mal die Frage, Felix, wie sieht's aus bei so einem Rekord, ist die da auch gegeben?
Ja, danke, danke erstmal. Vielen Dank. Ja, also das ist gegeben. Ja, wir Schiris können ja normalerweise nicht viel gewinnen. Ja, wenn wir was gewinnen, dann ist es so ein Rekord oder eben dann irgendwie der Weltschiedsrichtertitel. Deswegen freue ich mich schon auf dieses Spiel und freue mich auch, dann, dass es dann gesehen wird. Ja, allerdings werde ich auf diesem Rekord auch nicht ewig sitzen bleiben. Ja, das ist auch Motivation, genauso wie es bei mir war, die Motivation, diesen Rekord einzuholen, dann auch die Hinterlassenschaft für die nächste Generation. Aber ich freue mich drauf, weil es eben auch so ein bisschen meine Langlebigkeit oder dieses lange Leben als Schiri ausdrückt, worauf ich am allermeisten stolz bin. Am Ende bleibt nicht dieses eine Spiel, sondern dass ich es wirklich 20 Jahre oder vielleicht noch länger in diesem wirklich schwierigen und volatilen Job durchgehalten habe und jetzt hier immer noch bei euch in der Früh sitze.
Ja, und wir freuen uns, dass du heute da bist und gehen davon aus, dass der Rekord dann eingestellt wird, schon am kommenden Wochenende. Die Ansetzung, Schiedsrichter, gibt es ja immer erst am Donnerstag. Aber mich würde es sehr wundern, wenn Felix Brüch nicht am kommenden Wochenende dann pfeifen würde und dann in 2 Wochen ist der Rekord dann seiner, möglicherweise. Wir sprechen gleich weiter, weil Felix Brüch uns echt was Interessantes mitgebracht hat, nämlich den Funkverkehr zwischen ihm und seinem VAR-Kollegen. An 2 Szenen werden wir einen sehr, sehr interessanten Eindruck davon bekommen, was da für eine Kommunikation ist und wie schwierig das ist, da sich gut zu verstehen und gut abzustimmen und dann gemeinschaftlich die richtige Entscheidung zu treffen. Das nach einer kurzen Pause, wenn wir uns wieder melden hier im Stahlwerk Doppelpass. Also bis gleich. Willkommen zurück im Stahlwerk Doppelpass. Hier ist der Münchner Flughafen, das Airport Hilton. Wir haben Dr. Felix Brüch zu Gast heute, mit dem wir jetzt ein bisschen über die Zusammenarbeit Schiedsrichter auf dem Feld, Schiedsrichter im Keller sprechen wollen, weil er uns Funkverkehr mitgebracht hat. Und damit sind wir bei unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
Felix, und die erste Szene ist aus dem Spiel Freiburg gegen Gladbach. 10. Spieltag. Wir spielen sie jetzt mal ein ohne euren Funkverkehr, nur damit sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer orientieren können. Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu, um was es da genau ging.
Ja, es war ein Zweikampf im Strafraum und ich musste eben auch links gucken auf den Zweikampf bei der Flanke. Und währenddessen, zeitgleich, hat Lienhardt am Elfmeterpunkt Jordan runtergezogen hier. Man sieht es, es sind eigentlich zeitgleich zwei Kämpfe und ich kann immer nur auf einen gucken.
Ja.
Und dann war ich froh, dass am Ende sich der Videoschiri gemeldet hat und mir gesagt hat, dass in der Mitte ein Foul war. Und da konnte ich eben den Elfmeter geben, der berechtigt war.
Und den hat dann der Gladbacher verschossen, wurde dann aber nochmal wiederholt. Aber das ist jetzt nicht das Thema für uns in dieser Szene. Wir werden jetzt gleich euren Funkverkehr hören. Das ist deine Stimme, die ist ein bisschen leiser, weil du auf dem Feld mit deinem Mikrofon nicht so präsent rüberkommst. Wen hören wir noch?
Wir hören den Videoschiedsrichter Günther Perl und der hat noch einen Assistenten. Da sitzt ein Assistent vom Videoschiedsrichter im Keller. Also wir hören 3 Stimmen und ich höre noch viel mehr Stimmen auf dem Platz, weil natürlich die Spieler auch dann irgendwann zu mir kommen. Also das wird ein ganz schönes Kuddelmuddel werden.
Also dann schauen wir rein. 10. Spieltag, Freiburg, Gladbach, die Szene, die wir gerade gesehen haben und jetzt unterlegt mit der Kommunikation zwischen Felix Brüch und dem Kölner Keller.
Jetzt clean. Mitte wird gehalten. Oh, das musst du dir anschauen. Ich bin live.
Du, das war auf jeden Fall nicht sauber. Jetzt warte mal, wir gucken nochmal. Ja,
es ist Sturm an der JT.
Ja.
Sonst oben. Ball ist im Aus. Deutsch 2, Felix, warte mal bitte.
Warte, Felix. Also.
Hier ist es noch besser.
So. Warte, Felix.
Günther, schau dir mal vorher an, Orientierung vom Verteidiger.
Aber ich finde, das musst du dir anschauen, Felix, weil der Elfmeter, weil der Verteidiger geht in den Spieler, der fällt ursächlich, finde ich schon von dem Kontakt. Ja.
APP?
Ja.
APP,
ja.
Kannst du laufen? Lass die APP laufen, aber das sah sauber aus.
Ja. Das ist sauber.
War alles sauber.
So, jetzt zeig ihm erstmal das da.
Genau.
So.
Auf der.
Nein, erst das andere. Und dann das.
Erst das hier.
So, ja. Also ein bisschen weiter hinter. Noch.
Kommt, wenn er da steht. Steht er da.
So, jetzt, Achtung, kommt. Felix, jetzt siehst du erstmal das hier. So, und der Gladbacher macht eigentlich nichts. Und jetzt kommt eine GLT. Und genau da kommt der Ball auch hin.
Ja, ist richtig. Zeig mir mal die GLT.
Macht der Gladbacher? Der Gladbacher macht nichts.
Persönliche Strafe, ja, gelbe Karte reicht.
Ja. Das ist richtig. Zeig mir nochmal ganz kurz. Nochmal in aller Ruhe. Ja, das ist der Mann. 10 Meter.
Ja. Nummer 3, persönliche Strafe.
Sagen,
ja.
Drei. Der ist klar, Freunde. Nein, nicht. Er ist klar, Nummer 3, gelbe Karte. Ja. Nee, ich hab es auch gedacht. Ich hab's angeschaut, aber er ist klar, von der Tiefe zieht nur der Dreier. So, Prävention.
Erstmal gucken.
Auf der Linie, der
genau. Linie. Beim Tor ist eh nur Doppelkontakt. So.
Also soweit erstmal der Punkt. An eins muss man vielleicht noch sagen, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die Bilder, die wir da jetzt gezeigt haben dazu, das sind die Fernsehbilder, die Live-Bilder aus dem Ü-Wagen. Eure Kommunikation ist teilweise auch über die Bilder, die deine Videoschiedsrichter in Köln sehen. Die haben andere Bilder zur Verfügung, nur dass man das nochmal aufklärt. Aber das ist ja schon, da ist schon viel los auf dem Ohr. Also wie kriegst du das, wie kriegt ihr das gescheit hin?
Ja, da ist wirklich viel los am Ohr und das war auch dann damals für uns, als es eingeführt worden ist, natürlich eine ganz Neuerung. Ja, und das ist auch was ich in diesen 20 Jahren Bundesliga spannend fand, immer wieder was Neues zu erleben und erleben zu dürfen. Jetzt ist es wirklich so, am Anfang hatten wir damit große Probleme, weil er dieses permanent irgendwas am Ohr noch ist, die Spieler kommen und dann noch kommt der Videoschiedsrichter. Jetzt haben wir uns da schon ein bisschen besser daran gewöhnt und trotzdem ist es immer noch wieder aufs Neue immer kompliziert und ich merke ja schon, wenn der Videoschiri sich meldet, ja, jetzt ist irgendwas passiert, ja, jetzt muss ich mal näher in dieses Detail eingehen. Was immer wichtig ist, er sollte sich immer erst melden, wenn er sich sicher ist. Deswegen, wir haben ungefähr 20 Kameras in der Bundesliga. Also er muss sich dann schon erstmal 5, 6, 7 Kameras angucken, um auch sicher sagen zu können, du Felix, es lohnt sich rauszugehen. Das könnte wirklich ein Elfmeter werden. Und was da auch noch wichtig ist, letztlich entscheide ich. Also die mehr, die immer ist, der Videoschiri greift ins Spiel ein und entscheidet nein. Also er gibt mir natürlich dann die zweite Chance. Aber ich muss dann letztlich vor dem Fernseher die endgültige Entscheidung treffen, so wie ich es hier auch gemacht habe.
Also, was einem sofort auffällt, finde ich, als Günther Perl sich meldet, das sind super erfahrene Leute, die meistens richtig liegen, meistens ein gutes Gefühl haben. Wir sprechen ja oft über das, was schiefgelaufen ist, aber man sieht, wie schnell er ist und wie schnell er weiß, dass da Felix sich das nochmal angucken muss. Und ich glaube, die DFL hat optimiert, was die Auswahl der Zeitlupen angeht, die Kamerabilder. Das hat man in den ersten Jahren nicht so gut, glaube ich, auf die Reihe bekommen. Heute geht das viel schneller. Es gibt ja bei jedem Live-Spiel, weiß wahrscheinlich jeder, 6 Leute, die nur Zeitlupen machen. Bei solchen Spielen. Die machen nichts anderes als Zeitlupen aus verschiedenen Kameras zuzuspielen. Und da das richtige Bild zu haben, das ist halt der Schlüssel, weil dann geht es schneller. Und das läuft, glaube ich, jetzt viel besser als zu Beginn.
Also Tom, wir haben leider nur 2 Leute, die das machen. Wir haben bloß 2 Operatoren. Deswegen haben wir so einen gewissen Nachteil gegenüber diesem Live-Fernsehbild. Und das wollte ich auch noch sagen. In dieser Station sitzen 4 Personen, also 2 Schiedsrichter und eben 2 Operatoren. Am Platz sind 4. Also mittlerweile pfeifen wir zu 8 so ein Bundesligaspiel. Und es hängt wirklich sehr davon ab, wie gut der Operator ist. Das ist so gerade richtig gesagt. Und da gab es eben auch schon mal den einen oder anderen Fehler, ja, dass eben die falschen Bilder auch uns eingespielt worden sind, auf denen wir nicht gut erkennen konnten, war es ein Foul oder war es jetzt Hand oder wie auch immer. Das ist besser geworden, auch eben natürlich über die Übung. Jetzt 6 Jahre lang arbeiten wir daran und die Operatoren werden natürlich auch langsam immer besser.
Also hochinteressant, diese exklusiven Einblicke. Und wir haben gleich noch eine zweite Szene, die wir uns anschauen wollen mit dir und mit unseren Zuschauern. Aber vorher ein kurzer Exklusivspot und dann geht's direkt weiter. Da sind wir schon wieder zurück. Zurück beim Stahlwerk Doppelpass, eine kurze Unterbrechung und ein paar Begrifflichkeiten wollte ich mit dir noch klären. Also zum einen heißt es mal GLT. Was ist GLT?
Goal Line Technology, also die Kamera, wir haben 8 Kameras, die die Tore filmen, um eben dann zu erkennen, ob der Ball auch wirklich die Linie überschritten hat oder nicht. Und wir können auf diese Kameras auch einzeln zugreifen.
Aber das sind keine Bilder, die normalerweise im Fernsehen laufen, oder?
Korrekt. Die haben nur wir, aber die geben wir dann ans Fernsehen weiter, wenn eben dieses eine Bild das Entscheidende ist. Und der Stefan hat es mir gerade gesagt, Event des Spots, man konnte wirklich am allerbesten von oben links erkennen, dass es ein Elfmeter war. Oben links stehe aber ich nicht und auch mein Assistent nicht. Das heißt, das ist am besten von vorne zu erkennen. Und diese Kamera haben nur wir im Keller, aber die geben wir natürlich dann auch raus an euch alle, damit ihr das eben auch sehen könnt.
Zweite Begrifflichkeit, ich bin live. Was heißt das?
Das sagt dann der Assistent vom Videoschiedsrichter, weil wenn der Videoschiedsrichter in den Check reingeht, also er prüft jetzt quasi den Elfmeter, läuft das Spiel ja weiter. Und da kann die nächste Szene passieren, ja, ein grobes Foulspiel oder noch ein Handspiel. Oder es kann dazu führen, dass der Elfmeter dann doch keiner war, aber die nächste Szene war der entscheidende Elfmeter. Also es muss ein weiterer Schiedsrichter muss den Fortgang des Spiels beobachten und das sagt er eben mit ich bin live.
Dann schauen wir eine weitere Szene an. 6. Spieltag, gleiches Prozedere. Erstmal die Fernsehbilder, damit Sie sich orientieren können. Bochum gegen Mönchengladbach. Felix, um was ging es da?
Da ging es um das 3:1 für Bochum und es ging darum, ob hier ein Stürmerfoul war und Lucia danach eben das Tor zielt, obwohl er vorher gefoult hat. Es war kein Stürmerfoul. Ich habe das auch am Platz so entschieden. Also erstmal abseits muss man prüfen. Dann diesen Zweikampf muss man ziemlich genau unter die Lupe nehmen, weil es ein enger Zweikampf war. Ich gebe dann Tor und dann natürlich prüft der Videoschiedsrichter auch und kommt zum Ergebnis, dass das Tor berechtigt ist. Das heißt, auch das war ein Beispiel. Also wir prüfen alle Szenen. Ja, es gibt immer wieder mal auch die mehr. Das heißt ja, das wurde gar nicht geprüft. Nein, also wenn ein Tor fällt, wird alles geprüft automatisch und dann wird eben auch dieses Tor bestätigt.
Und so hörte sich das dann an mit eurem Original-Funkverkehr. Der Videoschiedsrichter war wieder, in dem Fall wieder Günther Perl. Hören wir rein.
Und links.
In der Mitte. Okay.
Passt?
Okay. Nice. Okay. Alles gut.
Sauber.
Das war okay. War
okay.
Oh.
Go! Let's go! Go!
Hier ist der letzte Pass.
Ja, lass mal.
So.
Ja, und jetzt geht's um den Fuß rein,
Günther. Für mich ist es regulär.
Siehst du bei der flach links.
Ja. Ja, ja. Machen wir zurück nochmal.
Oben links habe ich noch eine reingezogen. Guck dir die nochmal an.
Ja, warte schnell. Nee, ist niemals faul, Lucilla. Niemals. So, aber ganz kurz LPP nochmal. Ganz kurz LPP.
Dann gehe ich aber zurück zur LPP. Ja. Das ist...
Wart noch, Felix, gell?
Ab wo willst du die haben?
So, ja, ab hier. Ja. Ab hier, ab hier. So.
Das ist hier einmal, genau. Einmal
okay, okay, warte. Nein, ja. So, alles gut, das ist gut.
Und
zeig mir den letzten Pass. Ja, okay. Tor ist korrekt, Felix. Tor ist korrekt.
Gut so.
69.8.
Oh, jetzt haben wir unser Spiel. 2-1, weit, keiner. Nein, alles gut.
Passt. Wenn er nicht schießt, ist Strafstoß, ne?
Ja, da muss er sich aber hinlegen, oder?
Ja, ist halt, ja, klar.
Ja, gut so. Fast nicht vom Ball. Ansagen bitte. Ja. Hey! Geh weg!
Hey, geh weg! Das warst du, oder? Ja. Aber du warst dir von Anfang an sicher, dass das ein reguläres Tor war, ne?
Genau, das habe ich ja, die Szene hatte ich unter Kontrolle. Während in Freiburg hatte ich ja 2 Szenen zu bewerten. Hier habe ich klar einen Blick gehabt und ich habe dann auch genau beschrieben, was ich gesehen habe. Für mich war es eigentlich eher sogar ein Stürmerfoul also ein Foul vom Verteidiger, sorry. Ja. Und das habe ich gleich beschrieben und damit wusste auch der Videoschiri, was er prüfen muss. Und der musste quasi nur noch, also abseits, klar, muss er auch prüfen, aber er konnte dann auch meine Entscheidung relativ gut auch bestätigen und eben nachprüfen. Und deswegen ist auch wichtig, was ich immer am Platz sehe und eben dann auch in dieses Videocenter quasi erkläre und beschreibe.
Ein Begriff oder ein Kürzel, APP?
Ja, das oder APP ist quasi der Vorgang vor dem Tor. Also es gibt ja dann noch 3-4 Ballstaffetten vor dem Tor. Attacking, Positioning Phase, also die Phase bis zum Torerfolg. Und da muss man natürlich auch noch 2-3 Fouls prüfen, also mögliche Fouls, Abseits, ja, und so weiter und so fort. Also das Tor muss ja im Gesamten korrekt sein.
Und wenn wir jetzt die Kommunikation hören, das ist dann in den Szenen relativ viel. Wie ist es über die 90 Minuten? Lassen Sie dich mal auch in Ruhe oder hast du die ganze Zeit Radio?
Nee, also, Gottes Willen. Also, die haben den Knopf und reden mit mir nur, also halt, wenn es nötig ist. Sonst würde ich ja auch, das würde ich ja gar nicht aushalten. 90 Minuten dann die Spieler und den Videoschiedsrichter, das geht nicht. Aber ich frage mal auch was, ja. So wie in dem Fall hätte ich auch automatisch gefragt, sag mal Günther, oder wir haben auch so mittlerweile so ganz klare Sprache, Deutsch, ja. Wir sagen quasi, wenn wir nach Deutsch reden:
Köln-Deutsch, Köln-Deutsch, ist dieser genau, Keller, ja.
Damit er auch weiß, er ist angesprochen. War es ein Foul? Ja, was muss ich noch prüfen? War es vielleicht ein Torwart-Foul oder sowas? Und wir reden wirklich nur in den wichtigen Momenten, sonst wird es einfach zu viel. Aber ich finde es mal ganz generell ziemlich cool und da möchte ich mich auch bedanken für uns alle, dass wir mal diesen Funkverkehr hier präsentieren können, damit ihr mal alle seht, wie hektisch es ist und wie komplex unsere Aufgabe geworden ist mit diesem Videoschiedsrichter. Und vielleicht habt ihr irgendwann mal auch dann Verständnis für uns, wenn es mal wieder nicht funktioniert, dass es eben doch eine schwierige Aufgabe ist.
Oder länger dauert.
Ja, natürlich, haben wir auch immer.
Aber unser kleines Mädelchen zum Nachbohren haben wir halt trotzdem immer dabei. Aber es, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde es hochinteressant, dass wir da mal diesen Einblick kriegen. Also nicht nur du darfst Danke sagen, dass wir das senden, sondern wir sind sehr froh, dass du dieses Material mitgebracht hast.
Und was? Ganz kurz nur, ich finde es auch total spannend, dass wir mal diesen Einblick bekommen. Und du hattest ja im Mai, glaube ich, war es, auch mal dein Buch vorstellen dürfen. Und ich habe es gelesen, auch wer da sagt, ich habe jetzt mehr Interesse noch, so ein bisschen das Ganze mal aus dem Schiedsrichterblick zu sehen. Aus kurzer Distanz heißt das Buch, kann ich nur absolut empfehlen. Da entwickelt man eine andere Sensibilität für das, was da jeden Tag geleistet wird auf dem Platz.
Bist du sein Ghostwriter oder was?
Ab heute.
Was läuft hier für eine Nummer? Vielen Dank, ja. Danke, Cedric. Nein, aber lass uns das Thema doch noch mal ein bisschen hier reinnehmen. Also, ich habe ja schon das Gefühl, auch während diese Schnipsel gelaufen sind, die Leute hören zu, das ist für viele sehr hochinteressant. Was ist denn da noch an mehr Transparenz, jetzt nicht nur, sagen wir mal, mit 14 Tagen Abstand möglich für dich? Weil müssten wir noch mehr sozusagen auf den Schirm kriegen von dieser Kommunikation, von der Entscheidungsfindung. Wie viel Technik verträgt der Fußball da, was diese Geschichte Schiedsrichterei angeht?
Ja, erstmal finde ich, macht es total Sinn, für alle abgeholt zu werden und mitzubekommen, was da eigentlich passiert. Und ich glaube, es sorgt auch für unheimliche Akzeptanz und auch Verständnis. Und ich mag es total, wenn Schiedsrichter sich auch nach einem Spiel nochmal hinstellen und nochmal erklären, weil sie alle abholen und weil es vielleicht auch so ein bisschen diese Emotion auch mal beiseite schiebt und alle mal rausholt aus ihrem Denken. Und sicherlich gibt es hier und da Verbesserungspotenzial. Und ich glaube, da seid ihr auch alle dran, dass es besser wird, dass es weniger Handlungsspielräume gibt, dass es klarer wird, eingangs die Szene, wo man sagt, ja, man könnte es pfeifen, man muss es nicht pfeifen. Ich glaube, das muss einfach klarer werden vom Regelwerk Handspiel. Und dann vielleicht ein, zwei weitere Situationen, wo es bei einer Situation sechs Leute gibt, die draufschauen und fünf verschiedene Meinungen gefühlt dazu gibt, dass man einfach dieses Regelwerk noch klarer macht für euch, zu eurem Schutz und für alle anderen zum Verständnis. Aber ich glaube, es bedarf nicht viel mehr Technik. Ich bin ein absoluter Fan vom VAR, weil ich glaube, er schützt euch unheimlich. Er gibt euch unheimlich viel Sicherheit, dann wirklich auch selbstbewusst aufzutreten. Es gab ja häufig die Diskussion, ob es euch Autorität nimmt auf dem Platz. Ich sehe es genau andersrum. Ich finde, in den ersten Pokalrunden, wo es den VAR nicht gibt, sind die Schiedsrichter sich wieder so ein bisschen selbst überlassen und gefühlt ist es irgendwie so, ja, einfach ein total anderer Sport in dem Moment. Und man hat sich jetzt so daran gewöhnt, glaube ich, auch als Schiedsrichter, dass man eben diese Hilfe hat. Und glaube, wenn es gut funktioniert in einem Spiel, wo wenig darüber gesprochen wird, dann sieht man einfach, und da bin ich total bei dir, dass der Sport und der Fußball dadurch viel gerechter wird.
Ich finde, was man in diesen Ausschüssen sieht, welcher Druck da drauf ist, also auf den Schiedsrichtern und auf den Assistenten, weil alles medial ausgeschlachtet wird logischerweise, aber auch im Stadion, weil es so emotional ist. Du musst immer auch bei Grauentscheidungen, es gibt eben nicht nur Schwarz-Weiß, du musst aber immer Schwarz-Weiß entscheiden, ist das extrem krass. Und vielleicht darf man das auch mal sagen, ich finde, man tut sich schwer, eine Sportart zu finden, wo der Respekt gegenüber Schiedsrichtern so gering ist wie beim Fußball.
Ja. Oh ja. Wenn man dann zum Beispiel Rugby gesehen hat, jetzt
die Weltmeisterschaft. Eishockey. Da wird nicht eine Stunde diskutiert. Handball, der entscheidet, der Schiedsrichter fertig. Da sind immer fünf Leute. Freiburg war ja vorbildlich, der Lienhardt geht hin, akzeptiert es.
Das stimmt.
Aber es ist ja selten so. Meistens stehen da sechs Leute vor ihm und erzählen ihm, warum das falsch ist. Und dann, aber ich weiß auch nicht, wie man das auch weltweit noch irgendwie wieder einfangen kann. Irgendwas ist da mal irgendwann schiefgelaufen bei der Rolle des Schiedsrichters im Fußball.
Ja, ich kann sagen, werd ja jetzt 75, Felix, das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, dass ich diesen Vortrag hier so live erlebe. Ich kann ja in der Vergangenheit hier im ganzen Jahr, bestimmt haben wir hier über 100 Stunden immer auf die Glotze geguckt, war er da. Jetzt geht der VAR. Dann habe ich so viel Gegner um mich rum vom VAR, da ist einmal, immer, soll ich dich zum Arzt bringen? Du sitzt dort zu Hause auf der Couch, bist einer der großen Fernsehbezahler und sagst, ich will das von hier entscheiden. Und jetzt hat man VAR, wo das alles im Detail, ich bin auch übrigens ja auch oft in Köln-Deutz, da im Hyatt, wo die da alle pennen und bei euch sind die ja im Studio unten im Keller,
ja.
Weil ich mit denen noch oft drüber spreche. Aber das muss doch jedem klar sein. Ich kann doch nicht zu Hause auf der Couch sitzen und dann sagen, ne, so wie das so ist und der Schiedsrichter marsch noch zu Sau und den marsch noch zu Sau. Also ich muss einfach sagen, es kann ja nicht schwierig zu kapieren sein. Wenn du jetzt von VAR, wo es um so viel Geld geht, dass ich sage, wir haben Bildmaterial, was man vorher nicht hatten. Wir haben Fachleute da drin sitzen, die helfen dem Schiedsrichter, der es aus verschiedenen Perspektiven sieht. erst im Ton, dann im Bild und dann sitzen da so ein paar Wichtigtuer, große Fans gegen VAR. Da musst du sagen, du musst noch einen Doktor hören, das muss ich mal untersuchen. Das ist für mich, meine ganzen Freunde, dann den immer gesagt, beim Skilaufen, jedem 100 Sekunden, beim Bobfahren. Und da sitzt du da drin, da jeder Meister geht und sagst, ne, wir wollen ja nicht die Kontrollen. Gott, der sagt, das ist entscheidend. Super, klasse, Glückwunsch. Ich auch. Danke.
Geht mir wirklich schön. Ein Plädoyer, ein emotionales Plädoyer. Überrascht uns nicht von Rainer Kallmund. Vielen Dank, Felix, für die Bilder. War erhellend. Und das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
So, wir machen so ein bisschen um, kommen wieder ein bisschen runter, beruhigen uns und freuen uns auf den nächsten Part bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Da geht es um Union Berlin. Da hat man sich getrennt. Urs Fischer ist nicht mehr Trainer der Eisernen. Wie geht's da weiter beim Tabellenletzten? Das ist unser nächstes Thema nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Also bis gleich. Sonntagmittag in München. Das ist die Innenansicht des Airport Hilton. Unsere Band Hajo von Adeln und seine Jungs sind am Start und wir gehen in die nächste Runde beim Stahlwerk Doppelpass. Ich habe es gesagt. Union Berlin, das war ein Fußballmärchen die letzten Jahre. Jetzt stehen sie auf dem letzten Platz in der Fußball-Bundesliga. Nach dem zweiten Spieltag waren sie noch Tabellenführer und dann ging es abwärts. Und das führte letztlich zur Trennung von Urs Fischer.
Das Unvorstellbare ist jetzt doch passiert. Urs Fischer ist raus. Der amtierende Trainer des Jahres spürte wohl nach der 9. Bundesliga-Niederlage in Folge, dass er den Abwärtstrend seines Teams nicht mehr stoppen konnte.
Es war ungenügend, ja, müssen wir so akzeptieren.
Urs Fischer wusste, dass der Zeitpunkt des Abschieds jetzt gekommen war.
Urs Fischer ist nicht zurückgetreten, Urs Fischer ist auch nicht entlassen worden, sondern wir haben eine gemeinsame Entscheidung getroffen.
Selbstbestimmt und einvernehmlich, bevor die Gesetze des Fußballs Fischer irgendwann unsanft aus dem Amt getrieben hätten. Nach dem Rücktritt von Bo Svensson in Mainz schon der zweite Trainerwechsel, der ruhig, stilvoll und ohne Nebengeräusche abläuft. Ungewöhnlich in der Bundesliga. Mainz und Union haben bewiesen, dass selbst harte Personalentscheidungen ohne Rosenkrieg möglich sind.
Macht uns natürlich traurig, das macht den gesamten Club traurig.
Am Schluss ist eine Entscheidung da. Ich glaube, die muss man dann auch akzeptieren. Für mich fühlt sie nach wie vor richtig an.
Vor Fischers Abgang lagen 5 perfekte Jahre in Berlin. Der Schweizer macht aus einem durchschnittlichen Zweitligisten ein überdurchschnittliches Bundesliga-Team. Der größte Erfolg, Platz 4 in der letzten Saison und das Erreichen der Champions League, leitet möglicherweise den Absturz bereits ein.
Wir wussten in den letzten 5 Jahren nicht immer ganz genau, wie wir jedes Spiel gewonnen haben. Und jetzt wissen wir noch nicht ganz genau, wie wir jedes Spiel verloren haben.
Vielleicht, weil auch den Manager plötzlich das Glück verlassen hat. Zum ersten Mal seit 2018 schlagen Runerts Transfers nicht ein. Bonucci, Gosens und Volland, 3 Namen, die sehr gut klingen, aber bis jetzt wie Fremdkörper im Kader agieren. Nach 2 Spieltagen ist Union noch Tabellenführer, nach 11 Spieltagen Letzter. Der Trainer des Jahres ist plötzlich Ex-Trainer und Union ein ganz normaler Verein. Mit Urs Fischers Abgang ist das Fußballmärchen Union Berlin vorbei.
Ist dieses Märchen vorbei, Tom?
Vorerst ist es vorbei, aber ich fand das gut, was gesagt wurde, dass man es hinbekommen kann, dass man auch würdig sich von einem Trainer trennt oder dass es würdig auseinandergeht, sehr passend. Und es gibt so ein paar Trainer, wie vielleicht Peter Stöger zu seiner Zeit in Köln, die eigentlich nicht zu entlassen sind, aufgrund dessen, was sie geleistet haben über viele Jahre. Das war auch so ein Fall und ich finde das Wenn er das Gefühl hat, dass er nichts mehr bewirken kann mit dieser Mannschaft, die er jetzt hat, dann hat er den Schritt gemacht, dann trennen wir uns und das, ich glaube, so genauso muss es gehen.
Stefan, was sind denn die Gründe für diesen Absturz? Also die Qualitäten von Urs Fischer können es ja nicht sein. Weil die haben wir ja also über Jahre zu Recht beschrieben.
Gehen wir vielleicht nochmal weg zum Absturz. Ich glaube, Urs Fischer hat eine ganz, ganz große Geschichte geschrieben mit Union Berlin. Dann kam eine Situation, eine sportliche Situation, die angespannt war, schwierig war. Dann hat er sich kämpferisch gegeben. Auch das fand ich gut. Er hatte die Unterstützung vom Publikum. Auch das war gut und richtig. Wenn Urs Fischer dann aber, und das kann ja ein Trainer nur selber, weil er absolut im Innenleben drin ist, selber erkennt, ich erreiche diese Mannschaft nicht mehr und ich muss jetzt auch die Mannschaft schützen und den Verein schützen und geht hin und sagt, ich möchte bitte um Auflösung des Vertrags, muss ich sagen, davor ziehe ich den Hut. Genauso wie Bo Svensson bei Mainz 05. Das muss man wirklich mal, da gibt es wenige. Da gibt es die Mehrheit der Trainer, die das nicht machen, festhalten an ihrem Vertrag und warten, bis die Verantwortlichen kommen, um dich dann zu entlassen. Das ist ganz großer Sport, was die beiden gemacht haben. Und das wünsche ich mir in Zukunft. Ist wahrscheinlich Wunschgedanke, aber in der Bundesliga des Öfteren. Die Geschichte von Union, bin ich bei dir, ist erstmal vorbei. Aber ich würde sie jetzt um Gottes Willen nicht abschreiben. Also die werden schon wiederkommen. Dafür ist die Qualität einfach zu hoch. Und vielleicht jetzt auch mit dem neuen Trainerteam.
Wenn wir jetzt mal auf deine T-Online-These schauen, Stefan, ist die Geschichte von Urs Fischer denn in der Bundesliga auserzählt? Du hast da gesagt, es ist zwar traurig, das aus, aber seine Geschichte in der Bundesliga ist noch nicht auserzählt. Er wäre für einige Clubs eine Bereicherung. Also du gehst davon aus, dass wir ihn wiedersehen in der Bundesliga?
Ich wünsche es mir, weil er hat ja die Qualität, das hat er ja eindrucksvoll bewiesen, aus dem Nichts mehr oder weniger gekommen und eine Mannschaft in die Champions League geführt. Darüber hinaus mag ich einfach seine Art, wie er auch mit Niederlagen umgegangen ist, aber auch bei Siegen. Ja, er war immer sehr bodenständig und das ist eine Art, die ich sehr, sehr gut fand an ihm. Und deswegen wünsche ich mir, dass er irgendwann hoffentlich noch mal zu sehen ist in der Bundesliga.
Kalli, wenn wir noch ein bisschen bei der Ursachenforschung bleiben bei Union. In dem Beitrag kam das ja auch vor. Man hat jetzt namhaftere Spieler geholt als in den letzten Jahren. Auch ein bisschen, um die Qualität anzuheben für die Champions League. Warum ist das so schwierig, wenn man dann zum ersten Mal in die Champions League reinkommt und den Kader so nachjustiert, dass das dann auch funktioniert? Das ist ja nicht der erste Club, bei dem das dann nicht hundertprozentig funktioniert.
Also ich bin komplett auf der Seite vom Steffen Effern, der eben jetzt ganz klar erklärt hat.
Wie heißt er?
Stefan Effern.
Weil den Japaner, den wusstest du noch ganz genau.
Also pass auf. Also, nochmal zu dem Thema. Wir müssen ja Union Berlin.
Ja.
Kleiner Club, große Außenseiter, haben 5-6 Jahre von der zweiten Liga Aufstieg. Bevor dann Urs Fischer kam, waren die auch in 2 Jahren schon zweimal Vierter in der zweiten Liga.
Ja, ja.
Knapp gescheitert. Dann hat der Runert, Oliver, der hat dann den geholt. Auch jetzt kein ganz Unbekannter. Der war nämlich bei FC Basel, beim FC Zürich, das sind erste Adressen, da hat er ungefähr 300 Spiele als Trainer gemacht. Dann ist er im ersten Jahr direkt aufgestiegen und ist dann 9., 6., 5., 4. geworden. Es ging nur aufwärts. Und der Unterschied ist natürlich, wenn du Vierter bist, du bist in der Champions League, da kommen sie mit dem großen Panzerwagen drin, da ist Geld drin, verstehst du? Und dann sagt man noch einmal, jetzt versuch doch bitte den Klassenerhalt oder nicht den Klassenerhalt da oben mitzumischen und in der Bundesliga dieses Leistungsniveau zu stabilisieren. Was großartig ist, das muss ich wirklich sagen, und fast einmalig, was du gerade sagtest, mir hat also gestern in einem Telefonat der Oliver noch gesagt, Kalli, das hat mich so, uns alle, auch den Zingler, der das ja 20 Jahre jetzt macht, ja. Das ist ja das Trio. Der hat gesagt, pass auf, wir haben eine gute Mannschaft, da steckt jetzt viel mehr drin. Die ganze Champions League, die Reisen, noch auch viele unglücklich, 0-0, 1-0 verloren. Ich, Urs Fischer, kann der Mannschaft nicht mehr helfen. Die Mannschaft ist aber gut. Ich hatte hier so eine gute Zeit, nehmt einen neuen Trainer, weil ich der jetzt nicht mehr helfen kann. Wer auf so eine Analyse kommt, der muss sich direkt anstellen und sagen, komm, du bist unser nächster Trainer. Das war die Aussage von Urs Fischer, die mir zumindest der Manager so weitergegeben hat. Wenn man jetzt sieht, der Manager oder auch Zingler, so ja 20 Jahre, topgeführter Verein, ich würde jetzt hier mit dir eine Wette abgeben. Jetzt steht unten Union mit 6, Glöwisch Köln mit 6. Köln, wenn Meister halbe Familie ist für Köln, spendet für den Abstieg, da gehört Mainz, Darmstadt, Heidenheim, Bochum, bis 10 Punkte, immer nur ein Punkt. Und die haben dann die gute Mannschaft, die du hast. Die tanzen immer um zwei Hochzeiten. Die werden vielleicht sich in der Winterpause ein bisschen sondieren. Wer bleibt, wo setzen wir drauf? Ich bin fest von überzeugt, die bleiben drin. Schluss aus Nikolaus.
Das ist die Wette, oder? Ja. Kann ich leider nicht dagegen halten. Ich glaube das auch, dass sie drin bleiben. Aber noch ist nicht geklärt, zumindest nicht mittelfristig, wer für Urs Fischer... Entschuldigung, du willst noch...
Ja, weil die Frage war ja, warum dieser Absturz? Dafür gibt es zwei Gründe. So, der erste Grund ist, sie wollten die Spielweise verändern. Ja, sie waren ja eher kompakt defensiv, haben aus einer Stabilität heraus ihre zwei schnelle Spieler gehabt, ne, mit Geraldo Becker oder wie auch immer, und waren unfassbar effektiv. Runert hat ja dann mal gesagt, wir wollen attraktiver werden, wir wollen kreativer werden, wir wollen offensiver werden. Und das ist nicht die Spielanlage von Union Berlin. Das haben sie angepasst und sind sportlich dann gescheitert. Der zweite Punkt ist, sie haben Leute geholt, die haben wir gerade gesehen, Volland, Bonucci. Du hast eine Hierarchie innerhalb der Mannschaft bei Union immer gehabt, die total stabil war, die relativ, sage ich mal, einfach war, aber sie hat 100% funktioniert. Jetzt holst du einen Weltmeister, einen Europameister, du holst Nationalspieler, die dann diese Hierarchie eben auseinanderbrechen durch ihre Anwesenheit. Ja. Und das ist ganz klar. Und dann hast du halt Probleme, du hattest Khedira lange verletzt, Knoche verletzt, Bonucci spielt, sie kommen wieder, du musst sie integrieren und dann läuft es nicht. Das waren die zwei Baustellen bei Union für diesen momentanen Absturz in der Bundesliga.
Und was da noch dazu kam, ist ein ganz anderes Stresslevel plötzlich, eine ganz andere Fokussierung. Du hattest jahrelang immer unter der Woche ruhiges Arbeiten und am Wochenende...
Naja, die haben jetzt schon ein paar Jahre international gespielt.
Auch. Ja gut, aber Champions League ist dann schon nochmal was anderes, finde ich. Jetzt auch vom Fokus, auch für die Spieler dann nochmal was Besonderes, was sie so auch noch nicht hatten. Das kann man jetzt nicht ganz mit den anderen Wettbewerben vergleichen. Und dann ist die Bundesliga mehr Alltag und Champions League, da fokussiert sich alle. Und wer die Spiele geguckt hat von Union in der Champions League, die waren ja nicht verkehrt. Die haben
hat richtig gut gesagt, Fußball geliefert.
Genau. Und da hat man gemerkt, da haben sie so viel richtig gemacht, da haben sie alles reingeworfen. Dann waren aber ein paar Prozent weniger beim nächsten Ligaspiel da und das reicht dann eben nicht, um die nötigen Punkte zu holen. Und so kann man in diesen Negativstrudel, das ist ja im Leistungssport ganz normal, dann laufen zwei, drei Dinge nicht und plötzlich hast du da so diese Negativität und dann wird eben diese Serie draus. Und ich glaube, das waren so die Faktoren, die dafür zu führten, dass sie jetzt Tabellenletzter sind.
Ich habe es gesagt, noch ist nicht entschieden, wie es bei Union auf der Trainerposition weitergeht. Es gibt ein Interimsteam und das ist ja durchaus möglich, dass das erstmal ein paar Spiele kriegt. Und dann, Katharina, hätten wir zum ersten Mal eine weibliche Co-Trainerin in der Bundesliga.
Oh ja, nochmal. Sehr schön, wird direkt schon applaudiert, finde ich sehr gut. Marie-Louise Ether, das ist die Frau, die hier zu sehen ist, die an der Seite von Interimscoach Marco Grote jetzt erstmal ins Rennen geht. Und das ist absolut besonders. Das gab es noch nie in über 60 Jahren Bundesliga-Geschichte. Sie selbst ist gebürtige Dresdnerin. Wir haben mal ein paar Sachen zusammengetragen, um sie mal ein bisschen vorzustellen. Das hat übrigens so große Wellen geschlagen, dass sogar in Italien La Repubblica getitelt hat, die erste Frau auf der Trainerbank. Also auch dort wird das wahrgenommen, was hier in Deutschland jetzt gerade passiert. 32 Jahre ist sie jung und hat schon früh selbst gesagt, das wurde beispielsweise in einer ZDF-Doku deutlich, keine Sekunde ohne den Ball sein, im absoluten Top-Bereich als Trainerin meinen Teil dazu beitragen wollen, erfolgreich zu sein, das ist das, was ich will. Sie selbst hat früh auch schon gespielt, zuletzt dann jetzt bei Werder Bremen, vor 5 Jahren dort ihre aktive Karriere beendet. Sie ist Champions-League-Siegerin als Spielerin geworden, Weltmeisterin mit der U20, mehrfache deutsche Meisterin, also hat da schon einiges an Titeln gesammelt und sich dann eben in verschiedenen Nachwuchsbereichen als Trainerin auch weiter einen Namen gemacht und ist dann jetzt eben die erste weibliche Trainerin in der Bundesliga. Auch wenn es jetzt Co-Trainerin ist und wir eben noch nicht wissen, ob es dann wirklich auch tatsächlich beim nächsten Bundesligaspiel von Union Berlin soweit sein wird. Aber so oder so, wie gesagt, der Aufschrei ist groß, der Hype ist groß und vielleicht auch, und das finde ich ganz spannend jetzt zu besprechen in der Runde, das Signal an andere Frauen im Männer-Profibereich.
Julia, du kennst sie sehr gut. Und du wirst uns jetzt wahrscheinlich sagen, warum sie das Zeug hat, sich da auch durchzusetzen.
Also ich werde jetzt kein flammendes Plädoyer halten wie Rainer bei vielen Themen, aber ich glaube, das braucht sie nämlich gar nicht. Ich glaube, dass es Zeit wurde, dass es irgendwo auch an der Zeit war, weil wir richtig gute Trainerinnen einfach haben, auch in Deutschland. Trainerin sein ist nicht nur im Männerfußball ein Problem, in Anführungsstrichen. Es gibt ganz wenige Trainerinnen auch im Frauenfußball.
Wir in haben der Bundesliga eine, ne?
Eine Frau an der Seitenlinie. Ich glaube, bei der WM von 32 Mannschaften waren, glaube ich, auch nur 12 Frauen dabei in unterschiedlichen Nationen. Also es zieht sich durch. Es zieht sich auch durch andere Sportarten. Und umso schöner ist es jetzt, dass Louis, ihr Spitzname, so eine Art Plattform einfach ist für junge Frauen, die vielleicht auch diesen Beruf Trainerin sein noch überhaupt nicht in ihrem Gedankengang haben. Und dass es einfach möglich ist, auch jetzt in dem bezahlten Fußball, egal ob Frauen- oder Männerfußball, auch als Frau theoretisch ein Berufsfeld zu öffnen.
Aber liegt das nicht zum Teil auch daran, dass gar nicht so viele Frauen eine Trainerlizenz anstreben und dann auch das durchziehen?
Ja, auf der Chefposition braucht man ja den Fußballlehrer, den hat sie auch gemacht im vergangenen Jahr, erfolgreich abgeschlossen. Aber es gibt ganz wenig. Ich glaube, es gibt unter 50 Fußballlehrerinnen aktuell in Deutschland. Es gibt von allen A-Lizenzinhabern, einfach um ein paar Zahlen zu nennen, sind es unter 3% sind weiblich. Eine A-Lizenz brauchst du unter anderem, um in der Frauenbundesliga tätig zu sein. Also die Masse, die Quantität, aus der dann natürlich auch Qualität entstehen kann, ist im Moment viel zu gering. Da gibt es Programme, da schaltet sich mittlerweile auch der DFB, die Verbände ein, weil man einfach auch den Frauen diese Hemmungen, diese Hürden auch nehmen muss. Ich habe die B-Lizenz gemacht vor 12 Jahren, da eine C-Lizenz davor, und da sitzt du eben als Frau in einem Kurs mit 20, 30 Männern. Das allein ist erstmal, Stefan, ich glaube, du hast damals mit Britta Karlsson die Lizenz gemacht. Das allein ist natürlich erstmal, ich will jetzt nicht sagen einschüchternd, aber da gehört eine gehörige Portion Mut, Selbstvertrauen auch dazu. Und das, glaube ich, ist was im Moment, wo einfach die Hürde noch zu groß ist, wirklich auch an der Basis, nicht mal nur im Profifußball, ja, Frauen mehr dazu zu bewegen.
Felix, das ist ja auch so, es braucht ja oft Vorbilder, ja? Du brauchst Galionsfiguren, die mal bei euch in der Schiedsrichterei, was Bibiana Steinhaus, wie ist es denn da? Also ist es da ähnlich wie auf der Trainerposition, dass sich da Frauen einfach schwerer tun, sich durchzusetzen, vielleicht auch weniger Frauen dafür entscheiden, selbst Schiedsrichterinnen werden zu wollen im Männerbereich?
Also wir haben viele Mädels, die das gut machen, und da kommt auch was nach. Bei uns ist halt immer noch das Problem die Fitness, ja. Also halt
du meinst jetzt reine Geschwindigkeit,
ja? Die körperlichen Anforderungen in der Bundesliga, die sind halt schon stark, aber wir brauchen auch Mädels. Und was die Julia sagt, kann ich bestätigen. Also ihr habt erstens gute Trainerinnen, ja, also Julia ist auch eine gute Trainerin, und ihre Chefin auch, die Fritzi Kromp, ja, die ich auch ganz gut kenne. Und wir haben auch gute Schiris, und ich finde es super, dass das jetzt passiert, und es ist auch eigentlich auch völlig egal, ob Mann oder Frau, wenn sie gut ist, dann soll sie das bitte machen. Und ich denke mal, das wird sie auch hinkriegen.
Was man auf jeden Fall als Frau braucht, sind Förderer, sind Unterstützer. Es ist schon meiner Ansicht nach ein strukturelles Problem grundsätzlich, aber nicht nur in Deutschland, nicht nur im Fußball. Männer stellen Männer ein, meistens, auch weil die Frauen sich natürlich nirgends beweisen konnten. Es gibt zum Beispiel im Eishockey, der Toni Söderholm, der Bundestrainer, hat eine Frau als Co-Trainerin genommen. Jessica Campbell, die war dabei bei der letzten WM, hat dort auch vernünftige Arbeit gemacht, dass man von den Spielern gehört hat. Aber das hätte sie nie gemacht, wenn der Söderholm nicht gesagt hat, ich nehme die. Es gibt einen Top-Schwimmer, Adam Peaty, in England, der alles gewinnt im Brustschwimmen, der hat eine weibliche Trainerin. Es gab Andy Murray, der von seiner Mutter trainiert wurde, der auch mit Amelie Morris-Moore zusammengearbeitet hat, aber der musste sich auch dann fast in der Szene rechtfertigen, warum er eine Frau als Trainerin hat. Und das kann es nicht sein, aber ich glaube schon, dass sich die Dinge verändern, dass da was in Bewegung ist, aber die Frauen müssen halt auch Chancen kriegen. Ja, sonst kommt ja kein Verein drauf, sie zu holen. Ja.
Und leider ist es im Jahr 2023 eben immer noch so, dass die Schritte ganz, ganz langsam gehen, aber vielleicht ist es jetzt einer, der uns wieder ein bisschen, einen kleinen Schritt nach vorne bringt mit einer Co-Trainerin in der Bundesliga. Wir wollen gleich noch ein bisschen über Bayer Leverkusen sprechen. Kalli, bist du optimistisch, dass Vizekusen vorbei ist, dass es dieses Jahr zum ersten Mal einen Titel gibt, also einen deutschen Meistertitel? Halt! Hol Luft, denk nach. Nach der Werbung legst du los. Flammendes Plädoyer für Bayer 04. Ich verspreche es Ihnen. Bis gleich. Auf geht's zum Finale beim heutigen Stahlberg-Doppelpass hier aus München. Hallo von Adel und Ben empfangen uns wie immer musikalisch aus der Pause zurück. Und Kalli,
so, hau raus.
Wir überziehen schon.
mach nicht den Gottschalk, also fass dich kurz, aber erklär uns, warum die Chancen so groß sind, dass Bayer diese Saison Meister wird.
Erstmal sage ich dir, die Chancen sehe ich bei 30-40%, ohne tief zu starten. Gibt noch ein paar andere. Bayern München ist immer noch die Mannschaft insgesamt mit dem besseren Spielerpotenzial und haben sehr viel Titelerfahrung. Allerdings wäre ich derjenige, der sich unwahrscheinlich freuen würde, wenn im nächsten Mai, Juni die Schale vorbeikommt. Ich würde sie streicheln und sagen, schön, dass du jetzt doch noch mal in Leverkusen vorbeigekommen bist.
Und ich glaube, auch wenn die Bayern-Fans hier so ein bisschen
aber
unruhig werden, ich würde es dir auch gönnen.
Aber was ich noch vielleicht zum Abschluss sagen möchte, da steht natürlich auch Qualität hinter, nicht nur Grimaldo oder Xhaka oder
Wirtz. Boniface.
Oder Boniface, ist ja egal. Die Führung ist immer ganz entscheidend. Das war auch bei Bayern München so, wo die ganz großen Zeiten aufgebaut haben, von Schwanern mit Hoeneß, Rummenigge. Auch heute, ohne Wenn und Aber. Und da hat Leverkusen, das kann ich als ehemaliger Manager, ein absolutes Top-Niveau. Da muss man der Vorsitzende, Fernando Caro. Jetzt hängt man natürlich Fernando Caro, du, das war mal dein ganz oberster Chef, Konzernvorstand Bertelsmann. Aber weißt du, ich sag nur, das muss ich einfach sagen. Vorher Jahr Spiel, Caro ruft mich an, Kalli, meine Mutter ist da. Kannst du mal, das ist jetzt wichtig, kannst du mal anrufen, ob die Ulla
Latek.
Sag ich, weiß ja nicht, ob das ja wirklich, ich hab die angerufen. Eine Stunde später vor einem wichtigen Spiel stand Fernando Caro mit seiner älteren Mutter, die früher in Barcelona Dolmetscherin von Latek war, früher von Kranke. Da weiß ich, der ist nicht nur hochintelligent, der hat auch richtig Herz. Da gehört dann dazu, muss man heute auch sagen, Simon Rolfes macht einen hervorragenden Job. Dann Alonso, für mich zurzeit der beste Trainer, den wir haben. Und die letzten zwei, die auch wichtig sind, Rudi Völler, der bei uns Spieler, Trainer, Manager ist im Aufsichtsrat. Der erste im Aufsichtsrat ist Werner Wenning für die wirtschaftliche Seite. Der war Vorstandschef des Weltkonzerns, dann Aufsichtsratschef des Weltkonzerns und ist jetzt Aufsichtsratschef bei Bayern 04. Wenn du jetzt die 5 sagst, können nicht viele Deutsche mithalten, noch im Ausland nicht.
Hau mich doch nicht immer. Kalli. Also, ist auf jeden Fall schön, dass Bayer Leverkusen so eine Saison spielt. Und wir sind gespannt, wie lange sie dieses Niveau halten können. Katharina.
So wie Kalli.
Ja, ich versuche bei
den Spenden. Also, ist ein bisschen was zusammengekommen heute. Carsten Holzhauer hat 20 Euro gespendet. Gerne applaudieren. Ne? Ich versuche auch schon, wie gesagt, schnell zu sein. Tanja und Frauke, Team Großkneten hat gespendet. Die Tennisgötter aus Kronsdorf, Hapelstraße im Enns. Sascha und Laura zum 40. Geburtstag 400 Euro gespendet. Dankeschön. Und der SV Neukirchen, genauso wie Union Esternberg aus Österreich und der Harte Kern aus Ludwigsfelde. Happy Birthday an den Sportdirektor. Macht 580 Euro in Gänze. Dankeschön. Und Cedric hat auch noch was dazu beizutragen.
Ja, ich habe auch noch mal das Vergnügen, hier 100 Euro ins Phrasenschwein zu tun. Über die Premium GmbH Mitarbeiterbindungskonzepte prämiert. Also Mitarbeiterbindung, ohne dass der Arbeitgeber dafür Geld in die Hand nehmen muss. Dafür 100 Euro Premium GmbH. Vielen Dank.
Rein damit und Katharina, du machst weiter, ne?
Wir bleiben noch. Wir wollen noch die Frage der Woche auflösen, die wir vorhin gestellt haben und hier ja auch in der Runde schon groß diskutiert haben, die da lautet, kann Nagelsmann die DFB-Probleme rechtzeitig lösen? Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, ne? Also wir haben es noch fast nie so deutlich gehabt, finde ich, bei einer Frage der Woche, wie hier. Ja, Deutschland wird bei der Heim-EM eine gute Rolle spielen, sagen nur 29%. Und der Rest sagt, nö, das ist alles nicht so einfach zu beheben. Hören wir mal, was Sie bei uns am Dopafon gesagt haben.
Wir sollten jetzt nicht alles wieder schlecht reden. Wir waren bis auf die 25 Minuten in der ersten Halbzeit, die wirklich schlimm waren, die spielbestimmte Mannschaft. Und die individuellen Fehler, die passiert sind, kann kein Trainer der Welt verhindern.
Ich habe da volles Vertrauen in Julian Nagelsmann. Der wird schon wissen, wie er die Mannschaft aufstellen muss. Gestern hat er mal experimentiert, das ist tief gegangen.
Julian Nagelsmann kann die Probleme leider nicht lösen, weil er keine vernünftigen Abwehrspieler hat, die dem Niveau entsprechen.
Julian Nagelsmann kann die Probleme nur lösen, wenn die Spieler selbst mehr investieren und die Fehler reduzieren.
Soweit also Ihre Aussagen am Dopafon. Und wir wollten eigentlich noch so eine kleine Tipprunde machen Richtung Österreich, aber irgendjemand hat hier zu lange geredet. Deshalb jetzt nur per Geste bitte. Was glaubt ihr? Deutschland gewinnt, hieße Daumen hoch. So unentschieden, so Niederlage. Kalli.
Ganz objektive Runde.
Okay, ein Unentschieden. Oh. Ein Unentschieden. Okay, also immerhin bei uns ist der Optimismus größer, als das unsere Umfrage gerade nahegelegt hat. Und jetzt noch ein Tipp. Heute Abend, 22 Uhr, gibt es bei uns die Sky Formel 1 Highlights. Heute Morgen hat stattgefunden der große Preis in Las Vegas, zum ersten Mal im Spielerparadies. Und Peter Hardenacke und Ralf Schumacher von Sky machen uns schon mal ein bisschen Lust auf dieses tolle Rennen.
Lieber Florian, lieber Sport1-Zuschauer, zunächst einmal liebe Grüße hier aus Las Vegas. Viva Las Vegas, also dieser Grand Prix, dieser Glamour-Grand Prix, der ist Geschichte. Max Verstappen hat gewonnen, über Sportliche reden wir gleich. Ralf, grundsätzlich mal, gab ja auch kritische Töne aus dem Umfeld, aus den Medien, was dieses ganze Konstrukt hier angeht, dieser Grand Prix in Las Vegas. Wie hat es dir gefallen?
Also mir hat es super gefallen, am Anfang klar, wie das immer so ist, wenn alles neu ist, da fallen noch schon mal ein paar Späne runter, aber ansonsten muss ich sagen, die Veranstaltung war super, alles war perfekt organisiert, man kann sich über nichts beschweren und vor allem das Rennen war spannend und man hat auch überholt.
Ja, definitiv. Und ja, auch was am Grid los war, das war unglaublich. Hier vor dieser traumhaften Kulisse, viele VIPs, es war wahnsinnig voll. Hier und da hat man fast schon Sorge gehabt, dass da nicht mal einer im Frontflügel landet. Aber am Ende, wie gesagt, alles gut auch ausgegangen. Max Verstappen, der bleibt das Maß aller Dinge, von Platz 2 gestartet, am Ende doch den Sieg eingefahren, das Ganze vor Charles Leclerc. Wie hast du das Rennen gesehen?
Also ich fand es spannend und auch bis zum Schluss spannend, vor allem über wie es hin und her ging und schon wieder der arme Perez in der letzten Runde da seine Position verloren, wie schon in Brasilien. Aber alle anderen rücken jetzt näher, also Red Bull gerät so ein bisschen unter Druck und das macht das Ganze spannend. Wir haben zwar nur noch ein Rennen, aber trotzdem, ich freue mich aufs Nächste.
Ja, definitiv. Und es war der 53. Sieg in der Karriere von Max Verstappen. Damit ist er jetzt gleich, was die ewige Rangliste angeht, mit Siegen mit Sebastian Vettel. Vor ihm nur noch Michael Schumacher, dein Bruder, und Lewis Hamilton. Sind das dann auch Zahlen, die er noch erreichen kann?
Also vom Alter, Talent her auf jeden Fall. Die Frage stellt sich, will er noch so lange fahren? Das ist mal das Erste. Und das Nächste ist, hat er auch dann das Auto. Also nächstes Jahr glaube ich schon. Aber wir haben es ja schon mal erwähnt, also Adrian Newey, den muss er ganz gut pflegen, dass es auch weiter so geht.
Ja, und es ist immer viel Dynamik auch drin in der Formel 1. Also das Wochenende hier hat großen Spaß gemacht und wir sind gespannt, wie das Saisonfinale laufen wird. In Abu Dhabi natürlich dann auch live und exklusiv zu sehen bei uns. Und damit gibt es den Rückpass in eure Fußballrunde.
Dankeschön, Peter. Übrigens, cooles Sakko, was du da angezogen hast. Heute 22 Uhr. Die Sky Formel 1 Highlights hier im Free TV bei uns bei Sport 1. Und jetzt machen wir noch mal ein großes Dankeschön. Unsere Teilnehmer, ich werfe mal. Das ist der neue Spielball, Fußballliebe. Jeder kriegt einen. Julia, hilfst du mir ein bisschen in die andere Richtung? Ich mach mal. Stefan, du kriegst auch einen. Nur Katharina und ich, wir gehen leer aus. Kalli hier, bitteschön. Das ist der neue Spielball für die EM. Danke für den heutigen Tag. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Und jetzt dranbleiben. Der Grand Prix of Darts, der Grand Slam of Darts. Jetzt die Entscheidungen. Dranbleiben, toller Sport hier bei uns. Und wenn Sie wollen, bis nächsten Sonntag. Tschüss und auf Wiedersehen. Und danke euch allen. Dankeschön.